und preisen. Wir haben diese Woche gute Themen gehabt. Wir haben diese apostolische Glaubenserfahrung durchgenommen. Was das sind, apostolische Glaubenserfahrungen, wie Gott an einem wirkt, von Gott gesandt und wie Gott Menschen gebraucht und so weiter. Dann haben wir eine Frage beantwortet, versucht zu beantworten. Bist du schon im Himmel registriert? Dort angemeldet? Weißt du, hast du deine Ausweispapiere fertig, die Boardingkarte oder was auch immer ist, die große Reise beginnt, verstehst du, und wenn du dort ankommst, steht schon das Empfangskomitee für dich bereit. Darüber haben wir uns Gedanken gemacht, ganz herzlich, diese Themen könnt ihr im Internet nachhören oder hier CD bestellen. Dann haben wir gestern das Thema behandelt, Auswirkungen der Gnade Gottes, was es bedeutet, ich bin von Gott begnadigt, bin von Gott angenommen, bin von Gott geliebt, bin von Gott verstanden, angenommen von Gott. Und was hat das für eine Auswirkung? Die Gnade. Ich bin geliebt. Egal was passiert, egal was der Teufel anstellt, egal wer sich benimmt, ich bin von Gott angenommen. Geliebt. Seit Anfang des Universums oder da, wo Gott angefangen hat, von da an bin ich geliebt. Auch wenn ich manchmal Fehler gemacht habe, was Falsches gesagt oder Falsches getan habe, ich bin vom Herrn geliebt. Die Gnade Gottes. Denk an die Geschichte vom verlorenen Sohn. Das ist die größte Story. Love Story. Liebesgeschichte. Verstehst du? Das ist die große. Der Vater wartet, vergibt, redet nicht, gibt einen Kuss, obwohl er noch nach dem Schweinestall stinkt. So. Und heute wollen wir über das Wirken Jesu in uns sprechen. Weißt du, wir sind eine wandelnde Kirche, ein wandelnder Tempel. Wir sind, ja, eine Behausung Gottes. Du musst nicht denken, Gott wohnt in Tempeln aus Stein und was weiß ich, aus Holz, wie in Norwegen manche Holzkirchen sind. Nein, Gott wohnt in fleischlicher Herzen, im Herzen wie deins und meins. Und er will in uns wirken. Darüber wollen wir uns Gedanken machen, was das alles heißt, was es bedeutet. So, die Leute wollten damals Jesus sehen, Jesus begegnen. Und die sind Jesus begegnet. Aber das sind nur äußere Erfahrungen gewesen. Und die Episteln, die Briefe des Paulus ganz besonders, weißt du, die Gnade Gottes hat den Paulus so mächtig gebraucht, er kam ins Gefängnis und im Gefängnis hat er angefangen, Briefe zu schreiben und Mitteilungen zu geben, Leute zu ermutigen, und da kommt die Tiefe Gottes raus, und ihm ging es nicht das Äußere, sondern das Wichtigste ist das, was innen drin passiert, im Herzen. Christus im Herzen. Christus im Herzen, das ist die Botschaft, und über diese Botschaft möchte ich sprechen. Der Heilige Geist bringt unsere Gebete zu Gott, unsere Anliegen, unsere Nöte, was wir auch haben. Und Jesus wirkt in uns. Christus wirkt in uns. Er wohnt in uns. Wir sind eine Behausung Gottes. Darüber will ich sprechen. Er, der in euch ist, ist stärker als der in der Welt. Wenn du das einmal begriffen hast, der in mir ist, ist stärker als Krankheit, Tod und Teufel und Armut und Mangel und Defizite und alles, was es sein mag. Jesus in mir ist stärker. Wenn ich Probleme habe, wenn ich Anfechtungen habe, kann man nicht sagen, Teufel, rutsch mir den Puckel runter. Ich weiß, mein Heiland, an dem ich glaube, den ich liebe, dem ich vertraue, der ist stärker als Krebs, als Tumor, als was weiß ich, welche Seuche und Krankheit noch sein mag. Jesus ist stärker. Wir haben Jesus angenommen, und meine Bibel sagt, Johannes 1, Vers 12, wie viele ihn aufnahmen. Weißt du, die im Herzen drin haben, nicht nur Aufnahme im Kopf. So viele Leute haben einen verkopften Glauben. Wir müssen Jesus im Herzen aufnehmen. Und er muss in dem Herzen wohnen. Das ist das Zentrum, was er beherrschen möchte. Denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Johannes 1, Vers 12. Und so kommt das Reich Gottes in uns. Du musst Jesus verschlucken. Ja? Du musst Jesus in dir aufsaugen. Du musst Jesus, ja, in dir eine Wohnung geben. Herr, wo wohnst du, haben die Jünger immer gefragt oder die Leute gefragt. Der wohnt nirgendwo, außer in deinem Herzen. Augustinus hat einmal gesagt, was nützt es, wenn Jesus tausendmal in Bethlehem geboren wird und nicht in deinem Herzen? Jesus muss in deinem Herzen geboren werden. Du musst schwanger werden von Jesus. Maria wurde überschattet vom Heiligen Geist und sie hat Jesus empfangen. Und Jesus wurde größer und größer und stärker. Und dann kommt die Elisabeth vorbei und grüßt die Maria. Und ja, da ist so viel Bewegung, wenn Jesus in dir drin ist. Gott möge mir verzeihen, wenn ich das sage. Hast du schon Jesus gefressen? Verspeist? Ja, du lachst es. Beim Abendmahl machen wir das regelmäßig. Das ist mein Brot und mein Fleisch, das ich für euch gebrochen habe. Verstehst du? Hast du schon Jesus verspeist? Vernascht? Ja, verschluckt? Und jetzt arbeitet das in dir. Weißt du, es ist genauso, wenn du eine Droge nimmst, ein starkes Medikament nimmst, das wirkt in deine Gehirn, das wirkt in deine Zellen, das wirkt in deinem ganzen Körper. Du spürst plötzlich, da ist was los. Und das ist Jesus in uns. Was nützt es, wenn du einen Medizinschrank hast, wenn du die Bibel zu Hause hast und diese Dinge betrachtest und anschaust und bewunderst und sagst, oh, das ist ein tolles Medikament vom Professor sowieso entwickelt und. Und du nimmst diese Medikamente nicht. Medikamente müssen genommen werden, geschluckt werden und du musst dann in dir arbeiten lassen. Das, was Gott dir gegeben hat, Christus in euch. So kommt der Wille Gottes in unser Gebeine. Was nützt es, wenn ich im Kopf glaube, ich verstehe alles, ich weiß alles, aber ich kann es nicht tun. Aber wenn es in deinen Gebeinen Feuer brennt, Christus muss in uns sich entzünden. Da gibt es in der Bibel eine interessante Geschichte, da kommt der Engel Gottes und gibt ihm ein Buch und sagt, iss mal, lass dich schmecken. Hast du schon mal ein Buch gegessen? Natürlich verschlungen beim Lesen. Aber hast du schon das Buch gegessen? Und er hat das Buch gegessen, das wirkte wie Honigseim in seinem Mund, aber in seinen Gebeinen wie Hot Pepper Soße. Da ging er hoch, ich kann nicht mehr, ich muss. Und so weiter. Er wurde getrieben vom Geist Gottes. Das ist, wenn du das Wort Gottes, Jesus ist das Wort Gottes, dieses Logos, wenn du das mal geschluckt hast, kapiert hast, begriffen hast, was auch immer, so kommt die Freiheit des Geistes. Bei mir kribbelt's. Verstehst du? Bei mir ist heiß. Ich kann nicht anders. Verstehst du? In mir brennt ein Feuer des Heiligen Geistes. So erkennst du die Wahrheit und die Wirklichkeit, was dran ist. So empfangen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Weißt du, nicht nur Halleluja singen, dann verstehst du nach außen, sondern das muss in dir wirken. Ich fahre gerne französische Autos, zurzeit nicht, aber sonst fahre ich gerne französische Autos. Die Franzosen haben etwas, was die Deutschen nicht haben. Die Deutschen bauen von außen nach innen das Auto, verstehst du? Da musst du am Schluss sogar noch Lenkrad kaufen, womöglich bei denen. Aber die Franzosen haben etwas in sich, die Franzosen bauen das Auto von innen nach außen. Äußerlich sehen manche Autos hässlich. Denk an diese Citroëns früher, verstehst du, oder dieses komisches Entlein, das komische Entlein, aber innen drin, da verstehst du von innen nach außen. Und genau das ist, was der liebe Gott wirken will. Er will von innen nach außen wirken. In deinem, meinem Leben. Deshalb arbeitet ihr an uns. So, wir werden seine Zeugen plötzlich. Ich kann nicht anders, ich muss erzählen, was Jesus an mir getan hat. Das ist, wenn du Jesus verschluckt hast. Verstehst du? Verschluckt. Wenn wir Jesus aufnehmen, so werden wir Diener Gottes. Fangen wir an, die Werke Gottes zu tun, die er getan hat. Weißt du, wenn Jesus in dir ist, begreife das. Ich bete den Heiligen Geist an und flehe. Heiliger Geist, hilf, dass meine Geschwister und Freunde verstehen, was es bedeutet. Jesus in mir. Dann tue ich dieselben Werke, die er getan hat. Spreche dieselbe Sprache, die er gesprochen hat. Dann benehme ich mich so, wie er sich benommen hat, wenn er in dir ist. Denn du bist nur noch Sprachrohr des Herrn. Ein Kanal Gottes. So, wenn wir Jesus aufgenommen haben, wir sind Gottes Werkzeuge, Botschafter Gottes. Wir sind ein Segen für andere Menschen. Wir sind Heilige, denn du hast etwas im Herzen. Christophorus, das ist ein katholischer Heiliger, der hat Jesus getragen. Trägst du Jesus, bist du ein Christophorus? Verstehst, trägst du Jesus nicht nur auf die Schulter, sondern im Herzen? Und Maria bewegte all diese Worte, was die Engel erzählten, was die Hirten erzählten, in ihrem Herzen. Das ist Jesus im Herzen zu haben. Wenn wir Jesus aufgenommen haben, dann sind wir versetzt an himmlische Orte. Begreife, wenn es bekannt ist, wenn der Heilige Geist dir hilft, das zu verstehen, begreife, was es bedeutet. Dann wächst du über dich selbst hinaus, hast übernatürliche Kräfte. Dann erreichst du deine Bestimmung, die Gott für dein Leben gesetzt hat, erreichst das Ziel deines Lebens. Und du lebst ganz anders, du weißt, den Weg gehe ich, das ist der Weg. Kein Teufel, kein Tod kann mich davon abhalten. Jesus in uns, das ist es, was jeder von uns braucht. Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. So in einem Samenkorn, der Samenkorn wird nicht von außen beeinflusst, sondern von innen explodiert es. Von innen heraus kommt das Leben. So das ist das Evangelium. Das Evangelium ist, dass es von innen, ich habe Gnade bei Gott gefunden und jetzt fange ich an zu leben. Jetzt komme ich in die Gunst, in die Liebe Gottes. Und dann bist du im Volk Gottes und dann kannst du erst die Welt verändern. Dann wirst du zu einem Strauch, wo sich sogar die Vögel des Himmels sich niederlassen können. Aber zuerst einmal musst du in die Erde fallen und explodieren. Und explodieren. Gott möge es geben, dass wir alle an Jesus teilhaben. Jesus aufessen, deshalb wurde das Brot gebrochen und daran merkten die Jünger, das war der Herr. Und das wurde rumgereicht, das ist nur symbolisch, aber das muss in Wirklichkeit passieren. Du musst Jesus auffangen. Wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut nicht trinkt, hat keinen Teil an mir. Da ist eine tiefe Botschaft drin enthalten. Mich aufessen. Die Kannibalen glauben, wenn sie einen starken Mann aufessen, dann kriegen sie die Kraft von diesem starken Mann. Und natürlich, man versteht es nicht, aber diese Völker haben etwas geglaubt. Ich nehme seine Kraft von diesem Krieger. Pass auf, was? Ich bin jetzt dieser Goliath, ich habe den Goliath gefressen. So denken die Kannibalen. Aber auch Jesus, wer nicht mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat keinen Teil an mir. Auch, und das ist für die Juden natürlich furchtbar. Weißt du, du sollst ein Kannibale sein, Jesus aufessen, sein Blut auftrinken. Gott möge uns Gnade geben, dass wir Jesus in unser Leben hineinnehmen. Und zwar durch das Hören und das Sehen, uns schmecken, durch die ganzen Sinne. Unsere ganzen Sinne müssen Gott wahrnehmen. Meine Gefühle, meine Träume, meine Fantasien. Jede Zelle muss Jesus aufnehmen und erfüllt sein von Gott. Weißt du, dass er bei uns nicht nur länger an der Türe steht und klopft. Jesus möchte in uns einkehren und er sagt, wer die Tür auftut, zu dem werden wir, Vater, Sohn und Heiliger Geist, einkehren und das Abendmahl mit ihm halten. Das Mahl mit ihm halten, was auch immer heißt. Er steht vor der Tür. Zachäus, ich muss heute in dein Haus einkehren. Verstehst du, genau das ist, was der Herr will. Der Herr wird zu uns nach Hause kommen, in unsere Familie. Und das ist mehr als in unsere Familie. Er möchte in uns hineinkommen. In unser Leben. Verstehe, was es bedeutet. Ich will in dein Haus eingehen. Dein Körper ist ein Haus. Ein wunderbares Haus. Von Gott gemacht. Und dann fangen die Hände zu funktionieren, die Füße zu gehen. Dann fängt die Zunge zu wackeln. Und dann, Herr, da hörst du Dinge, da siehst du Dinge. Du nimmst die Welt Gottes ganz anders wahr. Dein Haus darf nicht unbewohnt bleiben. Weißt du, du hast Vergebung der Sünden, bist erlöst, bist begnadigt, hast Gnade vor Gott gefunden. Aber jetzt in diesem Haus muss jemand einziehen. Nicht die Geister und irgendwelche Dämonen und Gespenster und Fantasien. Nein, in dieses Haus, in dein Lebenshaus muss der Herr Jesus einziehen. Wir beten, die kleinen Kinder haben schon gelernt ein Gebet. Ich bin klein, mein Herz ist rein, niemand soll drin wohnen als Jesus allein. Verstehst du? Da ist eine Botschaft drin. Und da sollten die Gotteskinder viel mehr beten. Herr, ich bin klein, egal was. Mein Herz ist rein, gereinigt durch das Blut Jesu Christi. Und jetzt, da soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Bis jetzt wohnt vielleicht noch der Teufel mit. Die Dämonen wohnen noch mit. Da ist noch so viel. Jesus soll sich ausbreiten. Jesus, nimm du alles ein. Jeden Zimmer, jeden Winkel. Nimm alles ein, Herr Jesus. Erfülle das ganze Haus mit deiner Herrlichkeit. Christus in uns. Was es bedeutet, das Wirken Gottes an uns, in unserem Leben und wieder, was es heißt. Weißt du, wenn wir nicht aufpassen, dann kommen Hausbesetzer in unser Leben. Da kommt so ein Räuber, verstehst du, so ein Wahrsager, dann kommt so ein Spinner, dann kommt irgend so ein Räuber, ein Dieb. Dein Haus braucht eine würdige Bewohner, braucht würdige Bewohner, nicht nur Kanaaniter, verstehst du, die dich niedertreten und zertrampeln. Du brauchst etwas, was dich aufbaut und dich ermutigt. Gott möge uns Gnade und Kraft schenken, dass wir dann in Stunde der Prüfung, und wir kommen alle in Prüfungen, wir kommen alle in Kämpfe, wir kommen alle in Nöte, wir kommen alle in Schwierigkeiten, dass wir in den Schwierigkeiten etwas hier drin haben, dass wir auch allein auf uns stehen können und dass wir sagen können, in dem Namen Jesu habe ich den Sieg, Teufel weg, ich komme jetzt komme ich. Verstehst? Dass wir nicht auf uns schauen oder auf die Umstände schauen oder was die Leute sagen oder die Leute machen. Nein, jetzt komme ich, weil Jesus in mir wohnt. Und wenn Jesus in dir wohnt, ich sag dir, dann bist du wie ein Luftballon. Du fliegst oder du schwimmst auf dem Wasser oder gehst auf dem Wasser ohne ein Boot und Schiff. Verstehst du? Du wirst von Gott, von der Macht Gottes getragen. Christus in uns. Versteh, was das bedeutet. Dann kannst du Schiffbruch erleiden und du schwimmst auf dem Wasser. Paulus, ein Mann voll Glaubens, hat dreimal Schiffbruch erlitten. Verstehst du das? Dreimal. Dreimal Totalschaden. Dreimal Offenbarungseid, würde ich sagen. Dreimal pleite geworden. Dreimal dem Tod von der Schippe gesprungen. Dreimal. Verstehst du? Und dann noch vieles andere mehr, was er alles gemacht hat. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das ist die Botschaft. Und wir brauchen in Zeiten der Prüfung und dergleichen Gottes Kraft. Und ich sage euch, Leute, haltet euch fest, wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Der Antichrist wartet, der steht schon vor der Tür. wenn er nicht schon drin ist. Verstehst du? Der ist aktiv. Die Hölle ist aktiv. Der Teufel ist aktiv. Die Freimaurer sind aktiv. Die Weltverschwörer sind aktiv. Und weißt du, da wird alles so gespielt, so getan, als ob. Wenn du nicht Jesus in dir hast, du wirst zermalmt. Und aus dir wird Schrot gemacht. Verstehst du? Und Breile. Deshalb, wir brauchen festen Grund, und dieser feste Grund ist Christus in mir. Da beißt sich der Teufel die Zähne aus. Halleluja. Lob und Dank. So, hier in der Endzeit brauchen wir übernatürliche Kräfte, und die kannst du selber nicht entwickeln. Du kannst trimmen und trainieren, so viel du willst. Du brauchst Jesus in dir. Der macht dich stark. Und wir sind stark vom Geist her und von dem, was in uns drin ist. Ein Mensch, der ein kaputtes Immunsystem hat, der innerlich schwach ist und labil ist, der wird es nicht schaffen. Aber Christus in uns, gegen die Krankheit, gegen den Sturm, gegen den Strom, gegen die Seuche. In Erfurt war ein Pfarrer in der Pestzeit, der hat jeden Tag bis zu 60 Leute beerdigt. Und er hat gesagt, ich glaube nicht an die Pest. Er hat Psalm 91 gelesen. Und da heißt es, und wenn die Pestilenz rumgeht und so weiter und 10.000 auf der Seite fallen und 100.000 auf der anderen Seite, mich soll es nicht treffen. Der hat als Pfarrer die Leute beerdigt, eingesagt. Dass sie kein, der hat, die Angst ist eine Waffe Satans. Die Angst macht die Menschen fertig. Aber wenn du Jesus in dir hast, dann hast du den himmlischen Gruß. Fürchte dich nicht. Ich bin bei dir bis an der Weltende. Da kann kommen, was da will. So, hier in der Endzeit brauchen wir Jesus und den Heiligen Geist. Übernatürliche Kräfte, die uns führen, uns beistehen, uns helfen, uns zum Ziel der Seligkeit führen und sagen, mach weiter, Matthäus, mach weiter, predige weiter, bete weiter, glaube weiter, zur Zeit oder zur Unzeit, gelegen oder ungelegen, egal, was passiert. Weißt du, der Teufel versucht uns kaputt zu machen, und er hat die Generationen schon kaputt gemacht, nacheinander hindurch. Zerstört die Menschen, ruiniert die Menschen. Er ist ein Räuber. Aber wenn Jesus in dir wohnt, da kriegt er Angst. Ich will nur eines sagen, was mir viel geholfen hat. Als junger Christ habe ich so viele Probleme gehabt. Glaubensprobleme, Gedankenprobleme, Gefühlsprobleme, alle möglichen Probleme. Weißt du, du kommst aus der Welt, aus der Hölle, aus der Verdorbenheit. Habe ich so viele Probleme gehabt. Ich habe gedacht, wie machen die Christen? Wie lösen die Christen ihre Probleme, dass sie siegreich sind, dass sie erzählen, in den Hütten der Gerechten vom Sieg immer wieder erzählen, der Heiland ist gut, der Heiland hat geholfen und. Und ich liege ständig auf der Nase. Ständig versage ich nehme mir vor, ich mache das nicht. Ich habe die Gnade verstanden, was die Gnade ist, aber das hat nicht funktioniert. Bis ein Bauer aus Österreich bei uns mal einen Gottesdienst hielt und ich sitze da und sagte, weißt du, oh, ich habe so viele Kämpfe gehabt. Und dann habe ich meine Ohren gespitzt. Habe ich gesagt, was, dem ging es genauso wie mir. Ich habe so viel Kämpfe, so viel Anfechtungen gehabt. Was hat er gemacht? Und dann erzählt er immer wieder, wenn der Teufel an die Tür angeklopft hat, hat er die Tür aufgemacht und dann hat er eins unter der Gürtellinie bekommen. Und es ging permanent, das hat nicht mehr aufgehört. Und er war fertig am Ende, war depressiv, wollte sich das Leben nehmen. Und dann hat er gebetet, lieber Gott, was muss ich tun? Und Gott hat ihm etwas gezeigt. Dann hat der Heiland gesagt, ich bin in dir, ich wohne in dir. Und wenn der Teufel wieder bei dir anklopft, dann gehst du rückwärts, gehst zurück und lass mich vor. Ich werde schon mit dem Kerl fertig. Und das hat er gemacht. Und ich habe hier ein Geheimnis in meinem Leben entdeckt. Lass Jesus vor. Jesus in dir. Und sag, Jesus, guck mal, jetzt klopft er schon wieder. Jetzt kratzt er schon wieder an meine Tür. Jetzt will er wieder zu mir kommen. Schick Jesus vor und geh zurück. Du musst nicht kämpfen, denn er hat für uns gekämpft. Er hat für uns gesiegt. Er hat für uns überwunden, das Böse, das Übel. Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und als ich das begriff, lass Jesus arbeiten. Streng dich nicht so an. Kämpfe nicht so. Er wird da mit einem einzigen Wort. Und dann hat er erzählt, als der Teufel, Gott hat ihm das Bild gezeigt, das war seine Vision. Als der Teufel dann, als der Herr Jesus die Tür aufgemacht und der Teufel den Herrn Jesus gesehen hat, ist er gesprungen, hat sich in der Luft umgedreht und ab. Und ich sagte, wenn Jesus erscheint, dann wird Satans Macht gebrochen. Dann hat er nichts mehr gemeldet. Deshalb, wenn du Probleme, Schwierigkeiten hast, kämpf du nicht gegen diese Probleme. Du musst was tun dagegen. Zurückgehen und sag, Herr, mach du das. Löse du dieses Übel. Erlöse mich von diesem Bösen. Jesus kam, um Menschen wieder aufzurichten. Menschen zu helfen. In Joel Kapitel 2, Vers 25. Jesus in dir. Und der Herr sagt, und ich will all die Jahre erstatten, die die Heuschrecken dir gefressen haben. Joel 2, Vers 25. Weißt du, der Teufel hat dir so viele Jahre gefressen. Und dann kommt der Herr und sagt, gib all die Jahre dem wieder zurück. Alles, was du geklaut hast, mit Zins und Zinseszinsen. Kannst du verstehen, was das bedeutet? Dann kriegst du so einen Batzen Gold noch zurück. All die Jahre, die dir die Heuschrecken gefressen haben, die Krankheit gefressen hat, die Schwierigkeiten gefressen haben, ich will dir alles erstatten. Was glaubst du denn du? So wie beim Hiob, der kriegt doppelt alles zurück, nachdem er sich bewährt hat und durchgehalten hat. Alle Jahre, die du vergeudet hast, weil du ja die Gnade nicht begriffen hast, will er wieder gut machen. Und das ist mein Heiland. Er will unseren Schaden gut machen. Halleluja. Seine Gnade ist so reich ausgegossen für seine Kinder. Die heilsame Gnade ist erschienen. Allen Menschen haben wir gestern gehört. Das Doppelte. Stell dir vor, alle Jahre will er erstatten, dass du jetzt dein Leben genießen kannst. Die meisten Leute können ihr Leben gar nicht genießen. Verstehst du? Der Teufel frisst alles. So wie gewonnen, so zerronnen. Du arbeitest, schuftest und das ist wieder alles futsch. Aufgebraucht. Hast gedacht, jetzt habe ich so viel gespart und dann kommt irgendeine blöde Sache und dann musst du wieder draufzahlen. Und so geht es permanent. Weißt du, unsere Arbeit lohnt sich gar nicht. Aber wenn du für den Herrn arbeitest und der Herr mit dir arbeitet, du wirst merken, du, das Ding klappt. Du hast so viele Jahre vergeudet, unfruchtbare Zeit war es, Wüstenwanderung, Verluste nur eingefahren. Und Jesus sagt, ich will dich entschädigen mit einem Schlag. Ich will all die Jahre wieder erstatten. Ich will all die Jahre, wir denken, das war alles umsonst, das war alles vergeblich. Aber wenn du Jesus in dir hast und dafür arbeitest dann und dafür lebst, du merkst, das ist nicht vergeblich, das ist nicht umsonst. Und im Malachi heißt es einmal, ihr dient mir nicht umsonst. Ihr bringt mir nicht umsonst den Zehnten, sagt der Herr. Ihr opfert nicht umsonst euch auf. Ich will wieder die Fenster des Himmels auftun, da wo du brauchst. Es ist eine Gnade, sondergleichen. Weißt du, was dir Jesus schenkt, in dir, Jesus in dir. Unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Wenn du den Apostel Paulus anschaust, seine ganzen Einsätze, Missionsreisen, das war, Entschuldigung, alles für die Katz. Verstehst du? Äußerlich hat es ausgesehen, Paulus hat umsonst gepredigt. Die Gemeinden, sie sind aufgebaut worden und wieder zusammengebrochen. Und da ist nichts mehr, all diese 7 Gemeinden, geh durch die Türkei und du wirst sehen, da ist keine einzige Gemeinde mehr da von dem, was damals die Apostel gegründet haben. Ja, es sieht so aus, alles umsonst und vergeblich. Aber und er sagt, unsere Arbeit im Herrn ist nicht vergeblich. Heutzutage, wenn du so seine Briefe liest und er war im Gefängnis, weißt du, Gottes Wege sind manchmal schwere Wege. Und vom Gefängnis aus fängt er an zu dienen, die Gnade, die Gott ihm gibt, weiterzugeben. Und bis heute, 2000 Jahre lang, lesen die Leute die Briefe des Apostel Paulus. Und ich habe gestern euch gesagt, wir müssten nicht Christen heißen. Das ist eine falsche Bezeichnung. Wenn du ehrlich die Sache betrachtest, wir müssten Paulianer sein. Weil Paulus hat das Fundament gelegt. Er sagt, ich habe von Christus empfangen, das Fundament zu legen. Paulianer. Verstehst du? Wenn ich frage, was bist du? Ich bin ein Paulianer. Ich bin einer, der die Botschaft Paulus umsetzt, die Botschaft des Paulus auslebt. Das, was in den Briefen und in der ganzen Menge Briefe im Neuen Testament geschrieben, die erhalten worden sind. Jesus in uns. Und er konnte nur produktiv sein, Paulus, weil Jesus in ihm wohnte. Weil Jesus in ihm wirkte. Und ich sagte, du bist kreativ, wenn Jesus in dir wirkt. Dann schreibst du Briefe, dann schreibst du Gedichte, dann schreibst du Lieder, dann schreibst du, was weiß ich, was du alles schreibst. Weißt du, Jesus in uns. Wer das weiß, wer das begreift. Wenn du das weißt, jetzt will ich mal anders das Bild aufsäumen oder mal anders das Bild beschreiben. Weißt du, wenn du weißt, du hast ein Krebsgeschwür. Lass mal so dieses Bild sehen. Du bist todkrank, dem Tode nahe, bist kaputt, bist hoffnungslos, bist aufgegeben, bist verloren. Dein Leben macht dir keinen Sinn. Und so ist es, wenn du Jesus in dir hast. Dann weißt du plötzlich genau das Gegenteil. Mein Leben macht Sinn. Dieses Geschwür in mir, Jesus in mir, macht Sinn. Macht Sinn. Der Sohn Gottes in mir bringt mir ewiges Leben. Meiner Seele geht's gut. Verstehst du, das streut nachher in den ganzen Körper. Da wirkt sich auf allen Gebieten deines Alltags und deines Lebens aus. Mein Leben macht wieder Sinn. So wie das Krebsgeschwür im Negativen ist, so ist Jesus im Positiven. Verstehst du dieses Bild? Ja, ich weiß es nicht, ob ich richtig beschrieben habe. Aber Jesus in uns. Jetzt hast du etwas. Und jetzt kannst du plötzlich den Ratschluss Gottes, den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen. Das ist der Herr. Du siehst nicht mehr den Tod und nicht mehr das Ende und den Schluss. Nein, du siehst jetzt fängt mein Leben jetzt richtig an. Jesus will in dir wohnen. Der Heilige Geist will in dir wohnen. Das ist die Botschaft der Bibel. Der Vater will in dir wohnen. Und wir wollen kommen und das Mahl mit ihm haben. Du sollst eine Behausung, eine Wohnung Gottes, ein Tempel Gottes sein. Du sollst Jesus in dir haben, so wie einen Tumor. Ich habe Jesus in mir. Ich habe Jesus in mir. Leute, ich habe Jesus in mir. Verstehst du? Verstehst du, was das heißt? Im negativen Sinne würden wir so rumlaufen. Aber lass uns im positiven Sinne genauso rumlaufen. Ich habe Jesus in mir oder hier oder was weiß ich wo. Ich bin ergriffen. Paulus sagt, ich habe es noch nicht alles erfasst, aber ich bin ergriffen von der Gnade Gottes. Ich bin ergriffen. Du sollst Jesus in dir haben. So wie Maria, schwanger. Andere Umstände. Du sollst Jesus in dir haben, so wie ein bösartiges Geschwür, aber ein gutartiges Geschwür. Verstehst du? Umgekehrt. Genau das. Verstehst du, das nicht streut als solches. Und wenn es streut, dann im positiven Sinne. Du, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Das ist das Evangelium. Und das, plötzlich breitet sich die Liebe Gottes, die Kraft Gottes, der Friede Gottes in alle Bereiche deines Lebens. Und du wirst jung und du fährst auf wie ein Adler und läufst und wirst nicht müde, nicht erschöpft, denn die, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Christus in uns. Plötzlich wirst du stärker und stärker, gesünder und gesünder, heiliger und heiliger. Je mehr Christus in dir Gestalt gewinnt, in dir innen drin. Deshalb, wir sollen aufhören, eine äußere Religion aufzubauen. Kerzchen und Glöckchen und was weiß ich, Räucherstäbchen. Das ist alles nur Äußeres. Wir sollen innen drin den Herrn preisen, rühmen und anbeten. Verstehst du dieses Bild? Das Innere. Jesus will aus dir ein Original machen. Ein Profi. In allen Bereichen. Wenn er in dir hineinkommt, bist du plötzlich ein Meister. Ein Michelangelo. Ein Beethoven. Ein Mozart. Überleg einmal, wenn Jesus in dir kommt, dann kannst du dich so richtig outen. Da wirst du echt. Kannst dich wirklich verwirklichen. Denn das ist Gott. Wenn der Geist Gottes auf einen kommt. Heute ist das große Problem, der Teufel will die Menschen vermischen mit allen möglichen Ideen, Idealen und Philosophien. Du musst rein werden, dein Herz muss rein werden und niemand soll drin wohnen als Jesus allein. Der Teufel möchte uns als Christen vermischen mit den Moslems, mit den Katholiken, mit den Protestanten, mit den Ungläubigen, mit der Welt. Hör auf, finde deinen Weg in Jesus. Das war Paulus. Kein Jude mehr und nichts mehr. Er will nur Jesus gewinnen. Also heutzutage ist eine große Seuche, die Vermischung der Kulturen, Multikulti. Am Schluss weißt du nicht mehr, was du wirklich bist. Was bist du? Wer bist du? Du hast deine Identität verloren. Das große Problem ist die Assimilation, diese Anpassung. Du musst deinen Weg finden. Pfingstler müssen Pfingstler bleiben und werden. Wieder so richtig voller Dampf und Pep und voller Feuer. Voll Gottes muss wieder voll Gottes werden. Weißt du, wollen sich nicht mehr mit den Heiden, mit den Halberlösten, mit den Dreiviertelerlösten sich abgeben. Voll Gottes muss reinbleiben. Weißt du, die klugen Jungfrauen sollen klug bleiben und sich nicht mit den Törichten vermischen und denen noch ein bisschen Öl abgeben. Christen, wir müssen aufhören, uns zu verschenken und zu verschleudern, Leuten, die nicht wert sind. Die klugen Jungfrauen, die haben den Törichten kein Tropfen Öl gegeben. Da sagt er, geh zum Krämer, dort. Hinten, da war so ein Ölhändler. Wir müssen lernen, Jesus in uns zu halten und zu behalten. Und nicht da ein bisschen was geben und dort ein bisschen was geben. Nein, wir konzentrieren uns auf das Wesentliche. Wir sollen das Wort Gottes behalten. Halte deine Krone, dass sie niemand raube. Steht in der Bibel mehrmals. Den Glauben zu behalten und nicht zu vermischen. Ja, Moslems sind ja auch gut. Die glauben auch an einen Herrgott. Die Juden auch. Aber weißt du, unser Gott ist ein anderer Gott. Das ist Jesus Christus. Halleluja. Das ist unser Heiland und Erlöser. Weißt du, wir dürfen nicht vermischen das ewige Leben und das andere Leben und so weiter. Nein, wir leben ein ewiges Leben jetzt schon. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Versteht das? Wer an mich glaubt, wer mich hat. Die törichten Jungfrauen, die suchen Öl, die kommen auch zu dir, weißt du, sobald du was hast, oh Schwester, kannst du für mich beten? Bruder, kannst du für mich beten? Kannst du mir was abgeben? Christen sollten aufhören abzugeben, die können alles selber suchen. Gott hat genug Öl, genug Wasser, genug Feuer, genug Segen. Die müssen selber suchen. Kannst du mir was abgeben? Kannst du mich segnen? Die Leute sollen selber zum lieben Gott gehen. Kommt her zu mir, sagt der Herr, nicht renn dorthin. Die gehen zu den Krämern und suchen Öl zu kaufen. Sie kamen, weißt du, und dann sagten die klugen Jungfrauen, du, wenn wir euch was abgeben, dann reicht's uns nicht. Sucht selber, betet selber, fasse selber, studiert selbst die Bibel, geht selbst in die Gemeinde. Sie sagten ja zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl. Passt auf, diese Burschen sitzen überall. Gebt uns von eurem Wein, gebt uns von eurem Brot, gebt uns und so weiter. Und die mögen rumspringen und Zungen jodeln und babbeln und was auch und so weiter. Aber sie haben nichts empfangen. Es ist so wichtig, dass wir empfangen. Geht und kauft selber Öl. Ich soll nach dem Wort Gottes einfach bleiben. Fest im Herrn. Herr, ich suche, Herr, ich finde all meine ganze Ruhe nur in dir. Das ist das Evangelium. Lob und Dank. Und wer das nicht tut, wer selbst nicht Gott sucht, der Herr sagt, suchet mich, so werdet ihr leben. Und du musst selber Gott suchen, nicht dein Vater, deine Mutter Gott suchen lassen und nicht deine Kinder Gott suchen lassen. Selber musst du Gott suchen. Und wenn du Gott gefunden hast, werden die anderen auch mit dir Gott finden. Dann plötzlich hast du die Fahne hoch, hier ist es, hier gibt es, kommt her zu ihm, er hat die Fülle, er hat Brot. Viele meinen, wenn etwas Gutes was und so weiter, das hat der Herr gefügt. Nein, jeder muss selber rausfinden, was ist für ihn gut, was der Herr von ihm will und so weiter. Er braucht Öl für seine eigene Lampe. Pass auf, der Teufel geht auch umher und macht so seine Angebote. Nicht alles Gute ist von Gott. Ich warne euch. Ich warne euch. Und noch einmal, ich warne euch. Auch in der Endzeit, verstehst du, da wird so viel Gutes angeboten. Gute Musik, gute Predigten, gute Gemeinden, gute Leute, gute Taten. Das Gute ist nicht immer gut. Weißt du, der Teufel kommt auch nicht mit schlechten Sachen. Der hat auch Sonderangebote und Rabatt gibt er auch noch dazu. Jesus hatte die Möglichkeit, hör mir zu, der hätte die Möglichkeit, zum Herodes zu gehen, ins Fernsehen aufzutreten damals. Er steht zum Pilatus gehen, aber Jesus ist nicht diesen Leuten nachgelaufen und nachgekrochen, dem hohen Priester. Er ging seinen Weg. Hatte so viel Gelegenheit zur Attraktion, verstehst du, als Brotkönig gekrönt zu werden. Aber Jesus sagt, ich will das nicht, ich pfeife, ich will kein Brotkönig werden. Jeder von euch soll ein Brotkönig werden. Jeder soll lernen, wie vermehrt man Brot. Und ich sage dir ein Geheimnis, wenn Jesus in dir ist, fängst du Brot an zu vermehren, Euros zu vermehren oder was weiß ich, was du vermehrst. Multiplizierst. Verstehst du das? Jesus ist gewichen, der ließ sich nicht zum Brotkönig machen. Er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und würde mein Reich von dieser Welt, meine Knechte würden sich für mich streiten. Das Reich Gottes ist inwendig in euch. Wenn du das verstehst, in deiner Westentasche, in deinem Herzen, in der Klappe Nummer 1 und Klappe Nummer 2. Reich Gottes, es kommt nicht mit äußeren Gebärden, roten Teppich, Äußerlichkeiten, Fanfaren, Posaunen und Pauken. Nein, das Reich Gottes ist so unsichtbar, so unscheinbar. In Ziegenfällen verkleidet. Die Stiftshütte von draußen, wenn du die Stiftshütte gesehen hast, hat gesagt, ach, so eine arme Haufe. Nur Ziegenfälle, verstehst du? Aber gerade diese Ziegenfälle, die atmen. Weißt du, da ist gute Luft und Klima. Die Klimaanlage war sogar durch diese Ziegenfälle hergestellt. Die Wissenschaftler haben festgestellt. Gott hat gewusst, wie er sein Haus baut. Aber so äußerlich unscheinbar. So gar nicht so auffallend. Wie kommt Jesus nach Jerusalem? Nicht auf dem Kamel oder Elefanten oder weißes Rösslein mit einem Esel. Verstehst du? Ganz bescheiden. Aber das ist der Sohn Gottes. Christus in uns. Du sagst ja, ich bin gar nichts. Und genau wenn du gar nichts bist, ist Gott etwas in dir. Wenn du nichts bist. Jesus ging den Weg der Verachteten, der Verrufenen, die gar nicht so koscher waren, die Aussätzigen, Schwache und Arme. Das waren so die Wegbegleiter Jesu. Und die Herrlichkeit Gottes war da. Stell dir mal vor, der wäre nur bei den Reichen gewesen. Die haben ihm keinen Kuss gegeben, kein Wasser, um die Füße zu waschen. Die haben ihn irgendwo hinten in der Ecke sitzen lassen. So hätten sie Jesus behandelt. Aber die Armen, die sind um ihn rumgesprungen. Meister, Meister, Meister. Der Herr ging kompromisslos seinen Weg. Und deshalb, wenn er in dir ist, du gehst kompromisslos deinen Weg mit ihm. Was es auch immer heißt. Jesus kam zu suchen und selig zu machen, was verloren ist, was krank ist, was schwach ist. Wie wirst du erkannt, wenn Jesus wiederkommt? Wie werden die Engel rausfinden, dich nehmen wir mit? Verstehst du, du kannst viel von Entrückung träumen, von Entrückung hören oder was auch immer ist. Du musst Jesus in dir haben, dann wirst du entrückt. Ist Christus in deinem Herzen? Wohnt er in deinem Herzen? Der Herr kennt die Seinen. Und die Seinen kennen ihn. Weißt du, da ist Beziehung, da ist Kontakt da. Das ist ein seliges Geheimnis, Christus in uns. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und das weißt du nicht von der Predigt her, das merkst du und das entdeckst du, wenn du unten in der Pfütze liegst. Als der Hiob krank war, todkrank war, er lag da in seinem Staub, kratzte sich und was weiß ich, und dann sagte, oh Gott, und seine Frau sagt, sag doch deinem Gott ab, das bringt sowieso dir nichts. Dann sagte er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Die größten Erkenntnisse, das war auch gestern meine Botschaft, die größten Erkenntnisse bekommst du, wenn du unten liegst. Dann siehst du die Welt mit ganz anderen Augen. Dann entdeckst du Gott, dass der noch da ist, dass er noch existiert. Jesus in uns macht unser sterblichen Leiber lebendig. Plötzlich stehst du auf. Weißt du, Jesus gibt dir Unsterblichkeit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und der Letzte, der sich aus dem Staub erhebt, ist er. Und ich mit ihm. Denn Jesus sagt, da wo ich bin, soll auch mein Diener sein. Da soll mein Kind sein. Alle, die im Buch des Lebens geschrieben stehen, wir haben ein gutes Thema gehabt. Es ist wichtig zu wissen, dass mein Name dort steht. Nicht im Kirchenregister und nicht in dem Vereinsregister und nicht da auf irgendeiner Behörde. Mein Name muss im Himmel stehen, wo es keine Behörden mehr gibt, keine Kirchen mehr gibt, keine Standesämter mehr gibt. Steht dein Name dort im Buch des Lebens? Das ist das Größte der Gefühle. Nicht, wenn die Dämonen untertan sind, wenn Kranke geheilt werden, wenn Tote auferstehen. Das Größte ist, wenn ich weiß, mein Name steht dort. Er steht dort, weil Jesus in mir lebt. Also die Engel Gottes gucken, aha, da ist er drin. Jesus wohnt in dir, der wird aufgeschrieben. Und der wird eines Tages aufgerufen, wenn der Herr sieht oder wenn der Himmel sieht, Jesus ist in ihm. Also, du kannst nicht verleugnen, wenn Jesus in dir ist. Du kannst dich verstecken, so viel du willst. Weißt du, der Himmel schmeckt und riecht, wer Jesus hat und wer nicht. Das ist ein ganz anderer Geruch, ganz anderes Flusum, ganz andere Atmosphäre. Wenn Jesus in dir lebt, in dir gelebt hat, verstehst du, und in dir gewirkt und gearbeitet hat, dich durchgetragen hat, dir geholfen hat, die werden entrückt. Jesus in dir. Es wird nicht stehen oder heißen, das und das hat er für mich getan. Nein, was konnte der liebe Gott in dir wirken, in mir, in uns? Persönlich, ganz persönlich. Weißt du, er wird nicht fragen, Matthäus, wie viele Heilungen hast du vollbracht? Wie viele Tote hast du auferweckt? Weißt du, in der katholischen Kirche wirst du heilig gesprochen, wenn du 3 Wunder vollbringst. Du kannst ein Heiliger werden. Verstehst du, ein heiliger Josef, heilige Maria. Aber bei Gott zählt das gar nicht, was du vollbracht hast. Wie viele Predigten du gehalten hast, wie viele Lieder du geschrieben oder gesungen hast, wie viele Gebete du gesprochen hast, wie viele Gemeinden du gegründet hast, wie viele Leute du getauft und bekehrt hast, das zählt gar nicht. Was hat der liebe Gott an dir und an mir getan? Das ist, was in der Ewigkeit zählt. Nicht, wie viel Beerdigung du gehalten hast und wie viel, was du sonst noch gemacht hast. Weißt du, ich bin davon abgekommen. Ich zähle gar nicht, das ist gar nicht wichtig. Das hat keine Bedeutung in der Ewigkeit, ich diene. Das ist alles, was ich tue. Aber das, was Gott an mir tun konnte, das ist es, in der Stille, im Verborgenen. Das ist, was zählt. Konnte er mich verändern? Konnte die Gnade an mir wirken? Was sagt Jesus einmal? Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann. Fürchte dich vor dem Teufel. Du sollst vor dem Teufel Angst haben. Fürchte dich vor den Irrlehrern, den Gottlosen, den geistlichen Asylanten. Fürchte dich vor denen, weißt du, die den Fluch über die Menschen bringen und Menschen ins Verderben reißen, die die Seele zerstören, die dich verwirren, verunsichern, durcheinander bringen. Fürchte dich nicht vor Menschen, die einfach schlicht sind oder sonst was, weißt du? Fürchte dich vor Menschen, denen Gott den Heiligen Geist entzogen hat. Denk an König Saul. Fürchte dich vor solchen Menschen. Nimm dich in Acht, die den Heiligen Geist ablehnen, denn die haben die Todsünde begangen, die werden weder in diesem noch im anderen Leben vergeben. Die den Heiligen Geist lassen, was das auch immer ist. Matthäus 12, Vers 31. Jesus sagt es, das sind nicht meine Worte. Also Jesus in dir, das ist so wichtig. Wenn Jesus in dir ist, wirst du die Sünde nicht mehr vollbringen. Diese unvergebbare Sünde. Das hat er den Juden gesagt, die da Jesus was unterstellt haben. Ja, der treibt durch den Obersten, der Teufel, die Teufel aus. Hör mal, was Jesus sagt. Matthäus 12, Vers 31, liest das ganze Kapitel. Darum sage ich euch, alle Sünden und alle Lästerungen werden dem Menschen vergeben. Alles wird vergeben, weil du in der Gnade bist. Alle Lästerungen, du kannst spotten, dann kannst du Pastor spotten, die Kirche spotten, den lieben Gott spotten, den Herrn Jesus spotten, kannst alles spotten, das Wort Gottes verspotten. Alle Lästerungen und so weiter werden vergeben. Aber eines wird nicht vergeben, die Lästerung gegen den Heiligen Geist. Wenn dir eine Sicherung durchbrennt, da ist noch der Herr Jesus da, der dich aufklärt. Und wenn du den Herrn Jesus verlästert hast und verspottet hast, da ist noch der Heilige Geist, der dich aufklärt und sagt, Matthäus, pass auf, was du sagst, was du tust. Aber wenn du gegen den Heiligen Geist dich mal versündigt hast, dann ist die Zentralsicherung im Hauptwerk durchgebrannt. Das ist vorbei. Deshalb, wer etwas redet gegen den Heiligen Geist, heißt es hier, dem wird es nicht vergeben, weder in dieser Welt noch in der anderen Welt, im Jenseits. Ganz wichtig. Pass auf, was du gegen den Heiligen Geist sagst. Fürchte dich vor dieser Sünde. Das ist die schlimmste Sünde, die es gibt. Und der Antichrist wird lästern, die Gottheit. Der Antichrist wird lästern. Der wird lästern. Der wird Jesus verlästern und der wird den Heiligen Geist verlästern. Das, Offenbarung 13, Vers 5. Und folgende Verse. Und es wurde ihm ein Maul gegeben. Kein Mund, ein Maul wird ihm gegeben. Verstehst du? Gosche. Zu reden große Dinge und Lästerungen und ihm wurde Macht gegeben, zu tun 42 Monate lang. Und er tat sein Maul auf zur Lästerung gegen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, zu lästern seinen Namen und sein Haus und all die im Himmel wohnen, die ganzen Heiligen, die ganzen Erlösten. Und wir sind erlöst worden durch den Heiligen Geist, Brüder und Schwestern. Und die hat er gelästert. Was auch immer ist, das passiert aber nach der Entrückung. So, ja, die waren so fromm, die haben so viel gebetet und so viel gesungen und die haben sich in Luft aufgelöst. Und da wird so viel gelästert. Ich kann mir vorstellen, was der Teufel alles erzählt. Diese Atheisten und Faschisten, Kommunisten, Humanisten und der ganze Mist. Und weißt du, die den Heiligen Geist lästern, die gehen schnurstracks zur Hölle in aller Liebe. Und so viele Christen, weißt du, der Teufel kommt und macht den Teufel, den Gläubigen Angst. Pass auf, du gehorchst nicht dem Heiligen Geist, tust nicht, was der Heilige Geist sagt, du bist nicht sensibel auf den Heiligen Geist. Du hast die Sünde mit dem Heiligen Geist begangen. Hör auf diesen Blödsinn, mit diesem Blödsinn. Du begehst nicht die Sünde gegen den Heiligen Geist, weil du das nicht tust, was der Heilige Geist sagt. Aber wenn du gegen den Heiligen Geist rebellierst und gegen den Heiligen Geist widerstehst und so weiter und lässt das und sagst, ach, weißt du, alles das Schlimmste. Nein. Das ist, aber wenn du mal schwach bist und nicht tust und sogar in die falsche Richtung gehst, womöglich, als was der Heilige Geist dich führt, deshalb gehst du nicht in die Hölle und gehst deshalb nicht verloren und begehst trotzdem nicht diese Todsünde. Das will ich auch nur zur Aufklärung sagen. In Matthäus 25 noch. Und dann wird er euch sagen, diesen Untreuen, geht zur Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, das ewige Feuer, das dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist. Eigentlich ist die Hölle nicht für uns Menschen bereitet. Der liebe Gott will keinen einzigen in der Hölle sehen. Aber manche, ja, die steigen sich da rein in Sachen. Der Antichrist wird alles dran setzen, um die Menschen bewusst zur Hölle zu bringen. Oder in die Hölle zu reißen. Er wird alles tun, um solche Sünden zu begehen. Dass du den Heiligen Geist lässt. Sag dich vom Heiligen Geist los. Ich kenne einen einzigen Fall in meinem Dienst, in meiner Arbeit im Reich Gottes, dass jemand kam und er sich dann vom Heiligen Geist losgesagt hat. Weißt du, der wurde erfüllt mit dem Heiligen Geist und nur einer, der den Heiligen Geist hat, kann den Heiligen Geist verfluchen, der im Heiligen Geist ist. Und dieser hatte die Geistestaufe, der hatte die Zungensprache, der hatte das alles. Und dann steht er in einer Gemeinde auf, in einer anderen Gemeinde, die nicht an den Heiligen Geist sagt. Und ich sage mich vor diesem Pfingstgeist, diesem Teufelsgeist ab. Keine 3, 4 Wochen später landet er in Irrenanstalt. Das war das Endergebnis. Dass ich öffentlich den Heiligen Geist gelästert. Das ist ein einziger Fall. Der wurde krank, der wurde aus dem heiteren Himmel, ein gesunder Kerl. Nur weil er dummen Leuten auf den Leim gegangen ist. Deshalb, pass auf die Antipfingster, Anticharismatiker. pass auf. Und ich weiß, mein Pastor hat mir das gesagt, das ist alles von unten, vom Teufel. Und ich war in meinem Glauben erschüttert. Jetzt betest und fastest und suchst den Heiligen Geist und da kriegst du noch einen Dämon. Bis Gott mich weitergeführt hat. Weißt du, die Zeit der Unwissenheit, die Unwissenheit rechnet Gott uns nicht zu, wenn du fragst. Aber wenn du dann bewusst etwas tust und eigentlich all die Sünden werden bestraft und Gott ahndet all die Sünden, weißt du, Mord ist vergebbar. Aber dieser Mord, was der David begangen hat an Uriah, dieser geplante Mord, dieser bewusste Mord, alle Sünden wurden David vergeben, außer dieser Sünde. Da durfte er den Tempel nicht bauen deswegen. Verstehst du, diese bewussten Sünden, wenn du etwas bewusst tust, bewusst gegen Gott dich stellst und sagst, ich sag mich los und Schluss, die Pfingster sind alles verfluchte Leute, was er da alles noch gesagt hat, was ich da gehört habe, habe ich gedacht, um Himmels Willen, wo ist er gelandet? Derselbe Geist, weißt du, wir verdanken dem Heiligen Geist unheimlich viel. Derselbe Geist, der Jesus auferweckte, der wird auch unser Leiber lebendig machen. Aber wenn du dich von diesem Geist löst, mit diesem Geist nichts zu tun willst und den Geist nicht verstehst überhaupt und bei dummen Leuten landest noch, die das nicht, auch nicht verstehen, verstehst du, und dich dann in die Irre führen. Und der Teufel hat solche Agenten. Nette Leute sind so lieb. Weißt du, die sind lieber wie die Pfingstler. Die Pfingstler, die sind so ein bisschen derb und grob und was weiß ich, fanatisch. Der Geist, der auf Jesus wirkte, wirkte auf uns, in uns. Verstehst du? Und deshalb, du musst nicht so viel hören und gucken und fühlen und sehen. Geh deinen Weg mit Jesus, schnur geradeaus. Einfach mit ihm gehen. Verlass dich auf ihn. Lass dich da nicht von anderen Leuten dirigieren und kontrollieren und beherrschen. Bilde deine eigene Meinung. Höre auf, Religion zu spielen oder Christentum zu spielen. Das ist purer Unsinn. Weißt du, wir müssen Gewicht finden. Da war die Schrift an der Wand beim Belsatzer, gewogen und zu leicht gefunden. Warum der Belsatzer gewogen wurde und zu leicht erfunden war, weil er nichts im Herzen hatte. Und wir werden auch gewogen. Und dann kommt nur Federgewicht. Verstehst du? Da ist nichts im Herzen drin. Du hast Worte. Du hast sogar viel getan. Für den Herrn Jesus sogar im Namen Gottes. Haben wir nicht geweissagt, haben wir nicht Teufel ausgetrieben. Du hast Aktionen gemacht, je länger, je mehr. Lies mal die Sendschreiben in Ephesus. Aber da fehlt etwas, die erste Liebe. Du bist im Minus. Und das ist passiert. Gewogen und so leicht erfunden. Gott wiegt, er zählt nicht. Er wiegt. Was bringst du in die Waage? Wenn Jesus nicht in unser Leben ist, hat unser Leben Untergewicht. Er ist es, was unser Leben wertvoll macht. Er ist es, der uns würdigt. Ansonsten, ohne Jesus bist du ausgemergelt, bist du ausgehungert, bist du leer. Weißt du, es geht nicht darum, was wir für Gott tun. Billy Graham vor Jahren hat in New York evangelisiert, das war in New York, in London was Ähnliches passiert. In New York, da gab es über 30.000 Entscheidungskarten, die in seinen Gottesdiensten ausgefüllt worden sind. 30.000 Entscheidungskarten, wo Leute Jesus angenommen haben, angeblich sich zu Jesus bekehrt haben oder mit Jesus gehen wollten und eine christliche Schrift in der Hand genommen haben. 30.000. Ein Jahr später hat man eine nachgefragt in den Gemeinden, die mitgewirkt und mitgearbeitet haben, die Karten bekommen haben. Wie viele Leute von diesen 30.000 sind zu euch gekommen? Keine 30. Von 30.000. Und in London war sowas Ähnliches, auch wo der Billy Graham auch so nach einem Jahr getestet hat, wie viele sind noch auf dem Weg, wie viele sind noch dabei. Bei 25.000 Karten waren es nur noch 25, nicht einmal eine Promille. Weißt du, es geht nicht darum, dass du dich für Jesus entscheidest, sondern kommt Jesus in dein Leben hinein. Verstehst du, das ist ausschlaggebend. Und erst wenn er in dein Leben hineinkommt, dann bist du ein echter Christ. Weißt du, und da wird so viel gestreut, so viel gesät, so viel gearbeitet. Da bleibt sehr wenig hängen. Glaub mir das. Ich weiß auch von meinem Dienst. Da bleibt so wenig hängen. Leute entscheiden sich für Jesus, aber sie nehmen Jesus nicht auf. Deshalb, ich pfeife auf jede Entscheidung für Jesus. Ist schön und wunderbar. Aber da bleibt nicht viel unterm Strich übrig. Erst, wenn Jesus ins Leben hineinkommt. Weißt du, erst wenn die Leute die Sünde rausschmeißen, dem Teufel kündigen, und neues Leben beginnen. Erst dann fängt an, das Göttliche zu funktionieren. Erst dann, wenn die Sünde in ihnen stinkt, ekelt und kotzt. Erst wenn sie mit der Sünde brechen Und erst, wenn sie Leid tragen über ihr verfurchtes Leben, wie konnte ich so lange ohne Jesus leben? Verstehst? Leid tragen, die da Leid tragen, die werden getröstet. Leider, bei 30.000, nur 30 Stück. Und ich muss sehen, aus Israel zogen 2 Millionen Männer raus aus Ägypten, in Alt-Israel, in die Wüste. Und wie viele kamen von dem Auszug bis zum Einzug ins gelobte Land? 2 von 2 Millionen. 2 von 2 Millionen. Ist das nicht schrecklich? Und selbst diejenigen, die das Land erkundigt haben, die haben gesehen diese wunderbaren Dinge. Und die haben so alles gehört und alles miterlebt. Selbst die sind nicht reingekommen. Du kannst Wunder und Zeichen sehen, du kannst den offenen Himmel sehen, du kannst, was weiß ich, den lieben Gott sehen, aber du kommst nicht rein, wenn du nicht treu bleibst. Wir haben durchhalten, das Stichwort, wer überwindet, der wird das alles ererben. Da haben wir das Stichwort gefunden, durchhalten. Die durchhalten, die durchhalten. Jesus, der Heilige Geist, ziehen nur in reine Herzen ein, nur die werden Gott schauen. Und ich sage euch eines, diese Nation, ob es Deutschland oder Europa ist, was auch immer ist, die steht vor dem Abgrund, sie ist dahingegeben in aller Liebe. Ich bete, es tut einem leid. Weißt du, die Menschen sind so verstockt, sie sind religiös, aber sie haben das Herz nicht auf dem richtigen Fleck. Ihnen fehlt die Jesus-Erfahrung. Er ist in unser Leben hineingekommen. Weißt du, und nur ein Überrest wird selig werden, auch in der Endzeit. Die Sünde wird immer schlimmer, bald ist die Gnadenzeit zu Ende. Lies mal Markus 11. Du wirst erschrecken, wenn du Markus 11 liest. Da ist die Geschichte vom Feigenbaum. Verstehst du? Jesus geht vorbei, schon das dritte Jahr. Und er geht vorbei und er will Feigen ernten. Das Baum hat Blätter, hat Hunger. Und er geht vorbei. Und dann war keine Frucht am Morgen. Geht er vorbei und sagt, verflucht bist du, Feigenbaum. Das ist das einzige Mal, wo Jesus fluchte. Verflucht bist du, Feigenbaum. Keiner hat sich was gedacht. Auch der Petrus hat den Mund gehalten, hat sich nicht aufgeregt. Aber am nächsten Tag, 24 Stunden später, kommen sie wieder an der Stelle vorbei, als sie von Bethanien nach Jerusalem gehen. Gehen sie vorbei und dann stehen sie vor dem Feigenbaum. Dann sagt Petrus, Herr, hast du das gestern früh nicht verflucht, diesen Baum? Und er ist von den Wurzeln ab vertrocknet, verdorrt, dürr geworden. Ja, sagt er. Das ist eine andere Geschichte, was da dran angehängt wird. Weißt du, man macht es ein bisschen niedlich, aber das ist ein Hinweis auf Israel. Israel ist Feigenbaum. Und dann sagt der Herr, auf diesem Baum wird hinfort, auf dich Baum, lieber Feigenbaum, wird keine Frucht mehr wachsen. In aller Ewigkeit, da wird keine Frucht mehr wachsen. Und du brauchst von Israel keine Frucht mehr erwarten. Da kommt keine Feige mehr. Es ist dahingegeben. Weißt du, Gott sucht nicht Ziersträucher, Gott sucht Fruchtbäume. Gott sucht Fruchtbäume. Nicht nur Ziersträucher, die kannst du auf dem Friedhof suchen, finden. Weißt du, auf dem Friedhof ist ein Apfelbaum falsch am Platz. Verstehst? Du brauchst in deinem Garten brauchst du Obstpflanzen, Fruchtpflanzen und der Herr sucht Feigen. Hier heißt es hier in Markus 11, nie mehr in Ewigkeit soll jemand von deiner Frucht essen oder von dir eine Frucht nehmen. Stimmt, niemand. Wenn wir nicht das tun, wozu wir bestimmt sind, und wir sind bestimmt, Frucht zu tragen, ein Apfelbaum oder Feigenbaum, egal was, trägt aus den Wurzeln, aus dem Inneren heraus die Frucht. Die Frucht kommt nicht angeflogen wie Spatzen und dann setzen sich irgendwo auf einen Baum. Nein, die Frucht wird von innen heraus getragen. Und deine geistliche Frucht und die Frucht des Geistes, du weißt, was die Frucht des Geistes ist. Lies mal Galater 5. Liebe, Freude, Friede, Eierkuchen. Verstehst du? Und all dieses. Und das kommt aber von innen heraus. Was nicht drin ist, kommt auch nicht raus. Jesus will in uns Frucht wirken. Weißt du, er kam zu den Seinen und die Seinen haben ihn nicht angenommen. Was wäre passiert, wenn Israel Jesus angenommen hätte? Ein anderer Gedanke, aber ich will nicht darüber nachdenken, die Zeit ist zu kurz. Stell dir mal vor, was wäre passiert, wenn sie Jesus angenommen hätten? In 1. Johannes 4, Vers 4. Jetzt komme ich zu meinem Thema mehr und mehr. 1. Johannes 4, Vers 4. Ihr seid aus Gott Kindlein. Naja. Ihr seid aus Gott, ihr Babys. Ihr seid aus Gott. Und ihr habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, ist stärker als der in der Welt ist. Sogar kleine Kinder überwinden den Bösen, den Antichristen, den Teufel, weil der, der in uns ist, der in ihnen ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Der Stärke. Weißt du, wenn Jesus in dir ist, bist du stärker, auch wenn du ein ganz schwacher, armseliger Christ bist. Und wir sind alles miteinander erbarmungswürdig. Wir sind alle schwach. Aber der Stärkere ist in uns. Der Herr Jesus Christus. Der, der in euch ist, ist stärker als der in der Welt. Der Stärke ist der Gesalbte Gottes. Christus in euch. Christus in euch. Dann bist du stark. Jesus ist mächtiger als die ganze Sünde. Als der Teufel, der Tod, die Angst, was auch immer. Er, der in euch ist und in euch lebt. Jesus muss in uns leben. Erwecke Jesus in dir. Da steht es ja in Epheser an die Gemeinde zu Ephesus, erwecke die erste Liebe. Ich möchte das heute mal so sagen, erwecke Jesus in dir. Jesus ist in deinem Herzen hineingekommen, du hast Jesus aufgenommen. Aber jetzt erwecke Jesus. Lass ihn doch nicht schlafen und pennen. Er möchte etwas tun und wirken in deinem Leben. Begreife, was es ist, Jesus in mir. Ich werde nie vergessen, ich habe Probleme gehabt mit Rauchen, bin in die Seelsorge gegangen zu meinem Pastor. In 3 Minuten hat er die Seelsorge erledigt. Da gehe ich hin, ich habe gerade hingesetzt und sagte, Bruder Matthäus, was ist dein Problem? Und dann habe ich mein Problem ihm gesagt und dann sagte, wir sind bei Sie gewesen, glauben Sie, dass Jesus in Ihnen wohnt? Habe ich gesagt, ja, das glaube ich. Ich habe aufgenommen, ich bin wiedergeboren, Christus wohnt in mir. Da sagt er, in Ordnung, dann dürfen Sie rauchen. Habe ich gedacht, was? Die Christen sagen, ich darf nicht rauchen. Und der Pastor selber sagt, ich darf rauchen, war ganz entsetzt. Dann sagt er, eine Zigarette für dich. Habe ich gesagt, Amen. Und eine Zigarette für den Jesus, der in dir ist. Der Pastor hat mir so viel damals in meinem Leben gegeben, in ein paar Minuten der Seelsorge. Weißt du, Seelsorge muss nicht lang sein, stundenlang tratschen und quatschen. Weißt du, eine Zigarette für dich und eine für Jesus. Und ich dachte, jetzt betet er mich, befreit mich davon. Nix und sagt, schön, auf Wiedersehen, wir sehen uns im Gottesdienst nachher wieder. Ich war fertig, war erledigt. Geh nach Hause, zünde meine Zigarette an. Ich weiß es noch heute, ich kann euch sagen, in Augsburg am Oblatterwall, dort an diesem Wall stand ich da und rauche meine Zigarette. Bin glücklich. Ich darf rauchen, der Pastor ist erlaubt. Und er trägt die Verantwortung für mich, für mein Leben, für mein geistliches Leben. Und dann kommt die zweite Zigarette, aber das war die Jesus-Zigarette. Die habe ich angezündet, dann habe ich mir vorgestellt, dort am Oblatterwall, ich weiß es noch heute, habe ich mir vorgestellt, wie sieht der Heiland mit Sandalen und langem Gewand und da qualmt er. Habe ich wieder ausgemacht, habe gesagt, nein, so kann ich mir Jesus nicht vorstellen. So wird Jesus nicht rauchen. Und so weiter. Und dann begann meine Fantasie zu arbeiten. Wieder ausgemacht. Aber jetzt, ich habe noch mehr Zigaretten in der Schachtel gehabt, aber zuerst muss ich die Jesus-Zigarette verrauchen. Und ein paar Mal angezündet und ich sagte, bis heute, das war wie ein Wunder, bis heute bin ich frei geworden, ohne Therapie und ohne Entzugserscheinung, die Jesus-Zigarette. Und da habe ich eine Lektion gelernt für den Rest meines Lebens, als junger Christ. Weißt du, was würde Jesus tun? Und dann, nein, wieder ausgemacht. Es muss komisch vorgekommen sein, was die Leute dazugeguckt haben, oder wenn sie mich gesehen haben, weißt du, der zündet seine Zigarette an und macht wieder gleich aus. So ein Theater, so ein Spielchen. So, eine große Lektion. Nicht, was ich tue oder nicht tue, sondern was würde Jesus machen? Das war diese große Frage in meinem Leben. Würde er stehlen? Würde er sich vollsaufen? Würde er lügen, auch notlügen? Weißt du, ich habe gedacht, weißt du, das konnte ich überall dann anwenden, auf alle Gebiete. Was würde Jesus jetzt tun? In dieser Situation. Würde sich alle Filme angucken. Du, ich bin gerne, leidenschaftlich gerne in Kinos gegangen. Früher war es ab 18 Jahre. Ich wollte informiert werden, was da läuft, was sie da machen. Verstehst? Und dann war diese Frage, was würde jetzt Jesus machen? Verstehst du? Würde er sich jeden Dreck, jeden Film angucken? Würde das alles so in sich hineinsaugen? Bin geheilt. Bin geheilt von 3 Minuten Seelsorge. So schnell ist das gegangen. Was würde Jesus tun? Würde er fluchen, schimpfen, rebellieren, stolz sein, sich was einbilden, hochmütig sein, hochnäsig sein, sich angeben, sich über andere lustig machen? Ich bin kuriert. Immer wieder diese Seelsorge steht immer vor mir. Das war mein Heilungsprozess in vielen anderen Dingen in meinem Leben, mit denen ich nicht fertig geworden bin. würde er andere richten, verdammen, würde hartherzig sein? Wie würde Jesus reagieren? Wir sind in Pamplona in Spanien und da ist ein großer Stierkampf. Ich parke dort und da kommen die Stiere schon und ich kriege das Auto nicht schnell weg, weil das, weißt du, irgendwie hat meinen Gang blockiert und da kommen schon die Stiere. Und ich habe gesagt, weg, Kinder, weg, 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 weg hier. Jetzt kommen die Stiere und da gab es ja auch ein paar Tote bei diesem Stiertreiben in Pamplona. Und wir bin gerade weggekommen und dann ist mir etwas groß geworden. Würde Jesus heute die Tiere quälen? Verstehst du, was wir jetzt für die kleinen Hühnchen gesehen haben im Fernsehen? Millionen Hühnchen, die dort vergast und zermalmt werden und so weiter. Schrecklich. Und die Frage ist, was würde Jesus tun? Jesus hat die Tiere nicht gequält. Das Geschöpf Gottes, auch die Tiere, das will ich auch hier gesagt haben. Jesus würde die Tiere nicht gepflegt, gequält. Der hätte sie nicht da zermalmt und so weiter. Nur weil, ja, die bringen nicht so viel Fleisch, wir verdienen nicht so viel daran. Oder jetzt diese Stiere, dort, was wir gesehen haben, schnell weg, Kinder. Und weißt du, das hat mich geekelt. Da ist mir etwas hochgekommen. Weißt du, Jesus würde Tiere nicht so zur Schau stellen. Nein, wenn es geschlachtet werden muss, ist es okay. Früher, wenn die Leute schlachten mussten, oder so, hat mir in Bayern jemand erzählt, da haben sie gesagt, liebes Tier, ich musste dich schlachten, damit ich was zu essen habe. Oder Jäger. Da haben sie noch gedankt und gebetet, aber nicht zum Spiel und zum Spaß, wie man da die Elefanten umlegt, um nur ein bisschen Elfenbein zu bekommen. Weißt du, Gott quält niemand. Gott quält weder Tier noch Mensch. Tier ist alles erlaubt, aber wenn du Jesus mal in dir hast, kannst du alles machen. Aber wenn Jesus in dir ist, du würdest vieles nicht mehr machen. Würdest nicht mehr machen. Dir wird groß, so plötzlich merkst du, Stierkampf. Weißt du, wir haben unseren Kindern gesagt, wir gucken sowas gar nicht an. Das ist nicht gerecht. Hahnenkämpfe, woanders, andere Gegenden, wir distanzieren uns davon. Und das ist, weil wir Jesus in uns haben, distanzieren wir uns von den Gräueltaten der Heiden, der Gottlosen, der Materialisten. Jesus in dir. Das ist ein Prozess. Er gibt das Wollen und er gibt das Vollbringen. Da verstehe ich erst, wie das funktioniert. Wollen und Vollbringen. Plötzlich, du willst nicht mehr, du darfst nicht mehr, du kannst nicht mehr, du willst. Ja, das ist gegen Strich, weil sein Geist uns kontrolliert. Weil sein Geist den Takt angibt in unserem Leben. Jesus in uns. Ich bin mal nach Helsinki gefahren mit meinem Sohn. Und wir kommen nach Helsinki, dann steht das Schiff bei der Einfahrt im Hafen und fährt nicht rein. Dann fragen wir die Leute, was ist da los, warum fahren wir nicht in den Hafen, wir stehen da. Der Lotse muss zuerst an Bord kommen. Und dann, weißt du, das ist eine ganz schmale Einfahrt, da ist eine Millimeterarbeit. Die Einfahrt im Hafen von Helsinki. Und dann kommt der Lotse, da muss der Kapitän auf Seite treten und der Lotse übernimmt die Führung, damit das Schiff in den Hafen reinkommt. Und genau das ist es, was in unserem Leben passieren muss. Jesus muss der Lotse an Bord gehen und er muss unser Kapitän, König oder wer du auch immer bist, auf Seite. Jetzt steuere ich. Und der Lotse, der macht es im Schlaf. Weil er sich da auskennt. Er weiß, wie er diesen großen Dampfer da in den Hafen bringen kann. Weißt du, das ist Jesus in uns haben. Lass Jesus als deinen Lotsen an Bord gehen. Er ist es, der dann sagt, ich bringe dich schon hin. Kein Wunder, dass die Wellen und alles ihm gehorchte. Verstehst du, weil er der Herr war. Er war der Lotse des Universums. Dieser Jesus, er ist der sichtbare Schöpfer, dem Wind und Wetter und Wellen gehorchen. Und er sagt, ich mache das. Du sollst Jesus erwecken. Jesus in dir. Versteht diese Botschaft heute? Weißt du, er ist der Herr aller Dinge. Kein Wunder, dass die Dämonen wie gelähmt waren, wenn er ein Wort sagte. Er war der Schöpfer auch von den Dämonen. Denn das waren auch mal geschaffene Wesen, die sich von Gott abgesetzt haben. Kein Wunder, dass die Toten auf sein Wort reagierten. Lazarus, komm raus. Weil er der Gott des Universums war. Er war der Herr über Leben und Tod. Und wenn dieser Herr, dieser Lotse, dein Herr ist, du, dann wird es bei dir auch funktionieren. Dass er ein Wort spricht und es wird geschehen. Gott war in Jesus und Jesus ist heute in uns. Oh, Glorie, Halleluja. Er ist in uns, in mir. Kannst du Amen sagen? Er wohnt in meinem Herzen, nicht nur in meinem Kopf. in meinem Verstand oder irgendwo im Schrank. Stehst du, Gott wohnt in uns, in den Gläubigen, in denen der Heilige Geist ist. Wir sind eine Wohnung Gottes. Ein Mystiker hat einmal gesagt, wer das sehen kann, wie im Seelengrund Gott wohnt, in meinem Herzen Gott wohnt, wer das sehen kann, wer das begreift, wer das versteht, dem würde dieses Gesicht, diese Vision selig machen. Wenn du das sehen könntest, Jesus wohnt nicht irgendwo im Universum, nein, er wohnt in mir. Da würdest du, von diesem Moment würdest du selig sein, oh, sagen, danke, 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 Jesus. Dann hast du Gott entdeckt, Gott verstanden. Du solltest diese Herrlichkeit Gottes sehen. Mose sah die Herrlichkeit Gottes, die so an ihm vorüberging. Weißt du, Mose sah Gott von Angesicht zu Angesicht. Er war so von Gott ergriffen. Und dieser arme Moses, bärtig vielleicht verkommen, aus der Wüste kommen, verstehst, mit seinem Stock in der Hand, geht zum Pharao und sagt, lass mein Volk ziehen. Und weißt du, Gott war in ihm, der hat Autorität gehabt über Pharao, denn der Gott, der in ihm war, war größer als der Herr Pharao. Und der Gott, der in dir ist, ist größer als dein Chef, ist größer als jeder Politiker, jeder Tyrann, jeder Diktator, jeder Gefängnisaufseher. Dieser Gott ist stärker, dieser Jesus. Lass mein Volk ziehen. Ja, wem muss ich gehorchen? Du wirst sehen. 10 Plagen werden kommen, lieber Pharao, über dein Leben. Mose sah die Herrlichkeit Gottes, was unmöglich war. Verstehst du, geht er hin und dann holt er Fliegen, Frösche, Hagel und alles, was nötig ist, um den Pharao klein zu kriegen. Dieser Gott in ihm. Oder die Jünger dort auf dem Schiff, als der Sturm gestillt wird, Wind sei still. Da sagten sie, wer ist das, dem Wind und Wetter gehorchen? Wer ist das? Später, als ob jetzt Moses ist oder Elia ist und so weiter, die haben alle Gott in sich gehabt. Die haben keinen großen Zirkus gemacht um ihren Glauben und ihren Gott. Sie haben Gott in sich gehabt. Und das ist, was mir ein Herzensanliegen ist für die Gemeinde und alle, die die Predigt hören. Gott muss in uns hinein sich festsetzen und Realität werden. Wer ist das? Die Leute denken, du bist von Sinnen. Du bist verrückt, wenn du mit Gott lebst und mit Gott wandelst. Die verstehen dich nicht. Aber Jesus will in dir wohnen. Er will dein Partner sein, dieser unsichtbare Partner, der das Kommando in deinem Leben hat, diese Innewohnung Jesu. Das gibt dir ein anderes Lebensgefühl. Ich weiß. Er ist der, der den Pharao kleinkriegt. Er ist der, der den Ahab kleinkriegt. Er ist der, der die Dinge managt und regiert. Weißt du, mit jemandem zusammen wohnen. Mutter Teresa hat einmal gesagt, vertragen Sie, verkraften Sie, ledig zu bleiben und so weiter, keine Menschen zu haben. Sagt er, von wegen, ich bin verheiratet. Sagt er, wo ist Ihr Mann? Sehen Sie meinen Ring. Und sagt sie, ich bin verheiratet. Und wo ist Ihr Partner? Er sagt, dann sagt sie, einen Satz nur, will ich nur sagen, und das ist mit dem lieben Gott, wo ist Ihr Partner? Dann sagt er, im Herzen, aber der ist manchmal sehr schwierig. Dieser Partner, Jesus Christus, der macht nicht alles, was du sagst. Der erfüllt dir nicht alle Wünsche. Er macht alles gut in deinem Leben, aber der tanzt nicht nach deiner Pfeife. Dein Partner. Mit jemandem zusammen zu wohnen, heißt es, sich immer auf ihn einzustellen. Wenn Jesus in deinem Leben wohnt, oh Herr Jesus, hier kannst du dich zu Hause fühlen. Dann sagt der Herr Jesus, die Tapete muss runter. Die Bilder müssen anders umgehängt werden. Verstehst du? Da muss so vieles verändert werden. Und da kommen diese Dinge raus und dann kommen neue Möbel her. Lass Jesus in deinem Herzen wohnen. Du, das ist nicht immer leicht. Halleluja. Du, da plärst du manche Träne. Johannes 14, Vers 23 sagt Jesus, dass er mit dem Vater zu uns kommen wird und bei uns wohnen möchte. Er mit seinem Vater. Weißt du, der Herr Jesus kommt nicht allein. Ich warne euch. Der kommt nicht allein. Ich bringe meinen Vater noch mit. Und nach einer Weile bringt er sogar noch den Heiligen Geist mit. Verstehst du? Und wir wollen kommen und bei euch wohnen. Johannes 14, 4. Gott will sich bei dir einquartieren. Christus in uns. Sich einnisten. Weißt du, mach dich bereit auf das. Er will Platz haben. Er braucht sehr viel Platz. Die Innenwohnung des mächtigen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist, das hat Konsequenzen für uns. Was es auch immer sind. Sind wir uns dessen bewusst heute Morgen? Er möchte bei uns wohnen, mittendrin. Er will der Lotse sein, der dann die Führung übernimmt, das Kommando. Meister, wo wohnst du? Ich sag dir, der hat nicht gesagt, wo er wohnt. Er will in uns wohnen, in dir und mir. Und wir sollten von ihm lernen. Und wir sollen in dieser besonderen Schule Gottes gehen. Und wir lernen mit Jesus. Wir sitzen wie Martha und nein, wie Maria zu den Füßen Jesu. Kommt und seht, sagt er. Kommt und seht, wo ich wohne. Der hat keine bestimmte Adresse. Aber kommt und seht. Und du wirst sehen, wenn der in deinem Herzen wohnt, was dann alles passiert. Gott nimmt mal wahr. Nicht nur mit den Augen und Ohren, sondern mit allen Sinnen. Du riechst den Herrn, du schmeckst den Herrn. Seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Die Herrlichkeit Gottes. Diese innere Wahrnehmung, sehen und schmecken. Du hörst ein Wort und verstehst es plötzlich. Plötzlich offenbart sich das Wort Gottes in deinem Leben. Und da fängst es auszuleben. Und ihr werdet inne werden. Weißt du, was das bedeutet? Nicht ihr werdet erkennen, sondern ihr werdet inne werden, dass das von mir ist, sagt der Herr. Inne werden, weißt du, was das bedeutet? Du verstehst. Plötzlich hast du dieses Aha-Erlebnis. Hast das Zeugnis des Heiligen Geistes. Es wird von Gott bestätigt. Und du weißt es plötzlich hundertprozentig, so ist es. Da braucht mir keiner mehr predigen. Inne werden. Plötzlich hast du Frieden, bist ausgeglichen, bist ruhig. Weißt du, plötzlich kannst du auch im Leerlauf leben. Wenn nichts passiert, du weißt auch, da passiert unheimlich viel, wenn nichts passiert. Und ich sag dir, wenn nichts passiert, passiert unheimlich viel. Da wird deine Geduld geprüft, dein Warten, deine Aufnahmefähigkeit. Gott wirkt in uns auf mannigfaltige Art und Weise. Gott hat uns zur Ruhe gebracht, plötzlich hast du Frieden, kannst sagen, oh Herr, ich weiß, es wird alles recht werden, es wird alles zu seiner Zeit kommen. Ich muss nicht drängen. Ganz ruhig bleiben. Es wird werden, was er versprochen hat. Freu dich am Herrn, heißt es im Wort Gottes. Psalm 37, ich lese schon von Vers 3 hier. Vertraue auf den Herrn und tue das Gute. Vertraue auf den Herrn und tue das Gute. Psalm 37. Bleib wohnen im Land, nicht gleich auswandern. Was weiß ich wohin? Bleib wohnen im Land. Die meisten Leute wollen gleich auswandern. Weißt du, du wirst woanders den lieben Gott nicht finden. Wenn du nicht in deinem Herzen Gott gefunden hast, wirst du in Afrika, in Amerika, auf dem Nordpol oder in Australien, du wirst Gott nirgendwo finden. Gott ist da, wo du bist. Da, wo du bist, wo du lebst und leibst. So, bleib im Lande und bewahre die Treue zum Herrn. Und dann heißt es weiter, freue dich an dem Herrn. Du sollst dich an dem Herrn freuen. Und er wird dir geben, was dein Herz begehrt. Er wird dir geben, befiehl dem Herrn deinen Weg und vertraue ihm. Er wird es fügen. Plötzlich kommt es, wie es kommen soll. Gott hat versprochen, in meinem Leben zu handeln. Aber ich muss vertrauen und bleiben. Bleibe im Lande. Ist ganz arg wichtig. Die meisten möchten irgendwo fliehen. Denn woanders, hat mein Vater immer so schönen Spruch gehabt, lecken die Kälber Honig. Die leben ein fantastisches Leben, sind wie im Schlaraffenland. Und dann merkst du, weil du dorthin kommst, die kochen auch mit Wasser, sogar mit dem Kocher. Die haben nicht einmal elektrischen Strom womöglich. Befiehl dem Herrn deinen Weg. Überlass Gott dein Leben. Vertraue ihm, er wird es fügen. Hoffe auf ihn. Gib ihm dein Ja und sag, Herr, du bist der Lotse, du steuerst, du bringst mich ans Ziel. Gott geht nur so weit. Und jetzt kommt noch etwas. Wenn Gott in dir wohnt, Gott geht nur so weit, wie du gehst. Also wenn du bis hierher kommst, Gott geht nur so weit, wie ich hier jetzt gerade gekommen bin. Gott geht nicht weiter, als du gehst. Verstehst du das? Wenn du nicht gehst, geht Gott auch nicht. Wenn du aber hingehst, geht der Herr auch mit dir. Wo du hingehst, da will ich auch mitgehen mit dir, hat Gott vielen Leuten in der Bibel gesagt. Weil Gott in dir ist, kannst du überall hingehen und Gott geht überall mit. Nach Mesopotamien, nach was weiß ich, ferne Länder, aber auch um die Ecke. Gott in dir. Vertraue ihm. Lass dich nicht irgendwie, dich irgendwo hineinpressen. Ja, da musst du auch hin. Nein, Gott ist da, wo du bist. Gott geht nur so weit. Jesus in uns. Da, wo du bist, da bin ich auch. Wo ich bin, da soll auch mein Diener sein. Und Gott kann nicht weiter sein, als du bereit bist, mit ihm zu gehen. Er wird nicht weiter sein. Deshalb viele Christen wundern sich, warum kommt Gott nicht weiter? Warum hilft er mir nicht? Weil du stehen geblieben bist an gewissen Erkenntnissen, an gewissen Phrasen, an gewissen Meinungen und Ansichten. Geh weiter. Und indem du hingehst, wirkt der Herr. Man kann sich zwingen und mit dem Mund sagen, ich vertraue, aber das Herz macht nicht mit. Jesus in uns macht nicht mit. Weißt du, Gott muss mit uns mitmachen. Wir lassen auf Gott nicht gewähren, dass er das macht, wie er es machen möchte, dass er anders machen möchte, dass über unseren Verstand, über unser Denken geht. Wir machen oft nicht mit, weil wir unserer Ansicht sind. Herr, du musst so handeln. Lass den Lotsen an Bord. Lass ihn steuern. Und er macht es schon. Kapitän an Seite. Du, dem Kapitän muss eine Überwindung sein, denn der ist schon x-mal diesen Weg gefahren. Verstehst du, er kennt sich. Er weiß auch, der ist genauso schlau wie der Lotse. Nein, der Lotse muss es übernehmen. Das ist offiziell. Und dann wird nichts gerammt. Wir machen oft nicht mit, weil wir keine Zeit haben, weil wir nicht warten können, weil das Ansehen bei Menschen uns wichtiger ist als das Ansehen bei Gott. Wir machen oft nicht mit, weil wir Gott nicht zutrauen, was auch immer ist. Kurzum, weil bei uns die Prioritäten falsch gesetzt sind. Lass Gott in deinem Herzen arbeiten. Hör auf seine Stimme. Beweg diese Worte Gottes in deinem Herzen. Sprüche Kapitel 19, Vers 21. Viele Pläne fasst das Herz des Menschen, doch nur der Ratschluss des Herrn bringt Bestand. Du machst viele Pläne, hast tausend Ziele, hast so viel Vorhaben, aber der Ratschluss des Herrn, das ist, was dich ans Ziel bringt. Nur durch Jesus in uns schaffen wir etwas Beständiges, etwas Ewiges, Dauerhaftes, Bleibendes. Nur Jesus in uns erfüllt den Plan Gottes, den Willen Gottes. Fantastisch. Die Wünsche Gottes, die Forderung Gottes. Nur Jesus in uns. Der Herr sagt, mach Johannes, geh doch. Sei doch, blamier dich. Ist egal, geh hin. Auch wenn du eine Niederlage erlebst, geh hin. Du erfüllst die Worte Gottes. Was sagt Jesus hier in Johannes 15, Vers 5? Gutes Wort. Weißt du, wir reden so fromm. Hör, lies mal auch. Frommes Leben ist ein teures, ein schwieriges, ein kompliziertes Leben. Johannes 15, Vers 5. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Und jetzt kommt dieses Wort. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich. Und was heißt das? Ohne mich im Herzen kannst du gar nichts tun. Da funktioniert die ganze Medizin nicht. Da funktioniert die ganze Therapie nicht. Da funktioniert gar nichts. Ohne mich könnt ihr gar nichts tun. Ohne mich könnt ihr keine Frucht bringen. Ohne mich werdet ihr keine Überwinder sein. Ohne mich könnt ihr keine Opfer bringen, könnt auf nichts verzichten, nichts loslassen, gar nichts. Was wollt ihr denn? Könnt nicht treu bleiben, nicht stark werden. Ohne Jesus in uns können wir keine Christen sein. Wir sind Namenschristen. Du hast den Namen, dass du lebst. Du bist ein Scheinheiliger. Wir müssen Jesus verkörpern. Weißt du, was das heißt? Du gibst Jesus deinen Körper, damit er aus dir und durch dich und leben kann. Der muss in uns hineinkommen. Ohne Jesus in uns können wir Gott nicht repräsentieren. Nur das, was in uns ist, kommt auch aus uns raus. Wenn in dir Mist drin ist, kommt Mist raus. In aller Liebe, Gott verzeihe mir. Aber das ist es. Dass das Herz voll ist, sagt die Bibel. Wenn in dir Angst ist, kommt Angst raus. Da zitterst du schon, sobald du Nachrichten hörst. Wenn in dir Krankheit drin ist, kommt die Krankheit raus. Weißt du, die Krankheit ist nicht die Krankheit das Problem, sondern die Krankheit, die im Herzen drin ist. Und die meisten Leute sind krank am Herzen. Ich meine nicht, dass du immer Herzprobleme hast. Nein, das Herz ist defekt. Da wohnt niemand drin. Da wohnen andere Geister drin. Lass Jesus drin wohnen in deinem Herzen. Und da kommt Gesundheit raus. Da kommt Glaube raus. Da kommt Optimismus raus. Da kommt Liebe raus. Da kommt Freude raus. Da kommt Frieden raus. Dass das Herz voll ist. Wenn Jesus in dir ist, hast du eine ganz andere Haltung in deinem Leben. Auch wenn die Dinge kommen, wenn die Stürme kommen. Du stehst den Dingen des Lebens ganz anders, den Schwierigkeiten und der Krankheit gegenüber. Die kommen alle an dir ran. Das wird dir nicht erspart, aber du hast eine andere Haltung. Wenn Jesus in dir ist, hast du eine andere Einstellung. Den Sorgen gegenüber. Oh Herr, ich weiß, die sind schlimm. Ich weiß nicht, wie ich die Miete bezahlen soll. Ich weiß nicht, wie ich das Wasser bezahlen kann. Ich weiß nicht, wie ich den Strom bezahlen kann. Aber ich weiß, du hast Mittel und Wege, an denen fehlt es dir nicht. Vielleicht bekomme ich eine Arbeit. Und dann musst du bereit sein, sogar Tabus zu brechen. Unter Umständen, jetzt bitte entschuldigt, wenn ich das sage und sage, das ist nicht christlich. Vielleicht musst du schwarz arbeiten, damit du weiß wirst. Verstehst du? Damit du Dinge tust. Du sagst, ja, das mache ich noch nie gemacht. Ja, vielleicht musst du machen. Vielleicht musst du, was weiß ich, ins Ausland gehen. Es gibt so viele Dinge. Weißt du, wenn Jesus in dir ist, dann hast du eine andere Einstellung zu den Niederlagen. Aus deinen Niederlagen machst du Triumphe und Siege, aus Kummer und Leid und deinen Schwierigkeiten, deinen Mitmenschen, da machst du etwas Positives draus. So wie Josef. Ihr gedachtet böse gegen mich, aber Gott hat es gut gemeint. Gott in mir. Und der Herr war mit Josef im Gefängnis, beim Potiphar oder wo er auch immer war, auf dem Weg in die Sklaverei. Jesus in dir. Und jetzt hör mir zu. Jesus in dir findet immer eine Lösung. Jesus in dir findet immer eine Antwort. Jesus in dir wird mit jeder Situation, mit jeder Lebenslage fertig. Jesus in dir. Hör mir gut zu. Merk dir das. Jesus in dir. Und du wirst auch mit schwierigen Menschen fertig. Und komplizierten Menschen. Jesus in dir wirst du überall den Überblick behalten. Jesus in dir bleibst du optimistisch. Jesus in dir. Lass Jesus in dir wirken. Und die Probleme werden sich auf andere Art und Weise lösen. Und das Problem jetzt bei den Jüngern, bei der Überfahrt übers Meer, weißt du, Jesus hat geschlafen. Und die rudern. Und dann passierte etwas, sie weckten Jesus. Und dann kommt Jesus und sagt, wo ist denn euer Glaube? Der Glaube war im Boot. Der hat nur geschlafen. Jesus musste geweckt werden. Herr, siehst du nicht, dass wir verderben? Der sieht es wohl. Der sieht es wohl, der sieht die Situation, dass dir miserabel geht und dass du nicht weißt, ein noch aus. Aber du musst Jesus wecken. Jesus in dir. Oh Meister, siehst du nicht, wie verderben? Du musst Jesus aufwecken. Jesus braucht Erweckung. Verstehst du mich? Jesus muss geweckt werden. Die Kraft Gottes muss wieder auferstehen. Wind, sei still. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der wird viel Frucht bringen, aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich werdet ihr die andere Seite des Ufers nicht erreichen. Und es ist so wichtig, Psalm 68, 20 noch ganz schnell. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch, die Last zu tragen. Gott legt uns eine Last, eine Bürde aufs Herz. Deine wahren Kräfte kommen aus deinem Inneren und er hilft dir zu tragen, diese Lasten. Wenn Jesus in dir ist, dann hast du ungeahnte Kräfte, die freigesetzt werden. Jesus in dir, du überwindest alle Hindernisse. Weißt du, Jesus in dir ist so stark, Wind sei still. Gib Jesus Raum, hindere ihn nicht zu arbeiten. Wenn du bereit bist, dich von ihm führen zu lassen, dieses Ruder zu übergeben, dieses Steuer, wenn du bereit bist, von ihm geleitet zu werden, dann wirst du erleben, Dinge, von denen du heute keine Ahnung hast, kannst du gar nicht vorstellen. Er bringt mich durch dieses Türchen, durch diese Einfahrt, durch diese Schlucht. Pass auf, der Teufel will dich von den Segnungen Gottes berauben. Er will dich um die Gnade Gottes bringen. Er gönnt dir nicht die Kraft und nur die Siege und so weiter. Und dann der Teufel kommt es und du musst den Teufel zurückweisen. Was macht der Herr Jesus, als der Teufel zu Jesus kommt, und sogar Jesus muss sich mit dem Teufel auseinandersetzen. Und wer bist du? Verstehst du? Und dann kommt der Petrus, Herr, das widerfahre dir nicht. Dann sagt Jesus, Satan hinter mir. Herr, das widerfahre dir nicht. Weißt du, gerade schwere Wege sind Gottes Wege. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, aber lass es. Gerade schwere Wege sind Gottes Wege. Wäre der Sturm auf dem See nicht gekommen, hätten die Jünger nie erfahren, wer Jesus ist. Hätten nie die Kraft Gottes kennengelernt. Wäre der Sturm nicht aufgekommen, dann hätten sie nicht gewusst, unser Jesus ist im Boot. Und solange wir Jesus im Boot haben, brauchen wir uns nichts zu fürchten. Nach der Stillung fragen sie, ja, wo ist euer Glaube? Im Boot, da wo Jesus ist. Und deshalb, weißt du, bleib ganz ruhig. Was deine Situation ist, du weißt, Jesus ist in mir. Ich habe ihn aufgenommen. Ich habe mich taufen lassen. Ich bin ein Kind Gottes geworden. Und ich weiß, ich gehöre Jesus. Stürme werden kommen, weil der Teufel sich um dich herum treibt. Er will deinen Glauben zerstören. Er will dir die Freude am Leben nehmen. Und der Sturm auf dem See Genezareth, das ist kein gewöhnlicher Sturm gewesen, das sind Fallstürme. Weißt du, so plötzlich diese Fallstürme. Der Teufel versucht uns zu überfallen. Verstehst du, was wir in unserem Leben zu schicken? Aus dem heiteren Himmel, der Himmel ist blau, und plötzlich kommt dieser Sturm. Diese ganzen Anfälle. Aber du weißt, der Schöpfer, Der Herr Jesus ist im Boot. Und solange er im Boot ist, solange der Lotse da ist, der wird mich schon im richtigen Moment recht führen. Satan wird mächtig toben in der Endzeit, kann sicher sein, aber du hast Jesus in deinem Schifflein. Halleluja. In diesem unruhigen Meer. Ich darf das Problem, wenn Jesus bei mir ist, gar nicht mehr zum Problem werden lassen. Herr, du siehst. Und wenn du einmal dem Herrn dein Problem gesagt hast, es ist so wichtig, dass wir unsere Probleme dem Herrn sagen. Und er wird schon im richtigen Moment das Richtige tun. Bleib ruhig. Jedes Problem hat eine Lösung. Jede Frage hat eine Antwort. Im Sturm, Gott ist bei dir. Noch ganz schnell, mein Herz ist voll. Ich bin so begeistert von dem, dass Jesus in mir ist. Denk an die Geschichte vom Jona. Kam auch in so großen Sturm. Verstehst? Jona, ich lasse es dahingestellt. Da heißt es, und Gott verschaffte einen Sturm, weil der dem Jona etwas lehren möchte. Was ist Gnade? Was ist die Liebe Gottes? Du willst die Gnade lernen, die Liebe Gottes lernen. Pass auf, jetzt passiert's. Da kommt ein großer Sturm auf. Und da nützt alles Beten nicht, da nützt alles Kämpfen nicht, da nützt gar nichts. Und dann kommt der Kapitän runter und du schnarchst. Du Jude da, wo kommst du her, was willst du? Was ist dein Problem, was ist dein Geschäft? Ja, ich bin auf dem Weg nach Tarsis. Ich soll eigentlich nach Ninive gehen, aber ich bin auf dem Weg nach Tarsis. In der andere Richtung, ist egal. Jetzt sitze ich drin. Der war sogar dankbar, dass noch ein Platz frei war. Verstehst du? Und er ist nicht als blinder Passagier mitgefahren. Nein, es war alles so, das hat so alles gestimmt. Pass auf, wenn die Dinge auch manchmal so in deinem Leben stimmen, sie sind nicht alle von Gott. Verstehst du? Dies und jenes. Und Jonas ist drin. Und dann, was ist sein Geschäft? Und dann wird der Würfel oder es ist los auf Jonas. Fällt es auf Jonas? Jonas, was soll man machen? Du bist ein Mann Gottes, du bist ein Prophet. Sag uns, was wir machen sollen. Dann sagt er ganz einfach, schmeiß mich raus. Schmeiß mich raus. Dann habt ihr eure Ruhe. Schmeiß mich raus. Lasst mich ins Meer ersaufen. Schlimmer kann es nicht passieren, als das, was ich in Ninive vielleicht erlebt hätte. Aber ich sage dir ein Geheimnis. Als ich mal irgendwann mal über Jonah predigte, hat Gott mir eine Vision geschenkt. Weißt du, er ist von Joppe losgefahren und da ist ein Fisch mitgeschwommen, so ein Delfin, Riesendelfin, ist mitgeschwommen mit dem Schiff überall, bis der Jonah rausfiel und der wurde aufgeschnappt und wieder zurückgebracht nach Joppe. Weißt du, im Wasser, du glaubst es nicht, aber es gibt Wasserstraßen. Weißt du, das Schiff, dieser Delfin wusste den ganzen Weg zurück bis nach Joppe und hat ihn dorthin gebracht. Und ich sage, neben deinen Problemen schwimmt der Heiland mit. Dieser Delfin Gottes, der Heilige Geist. Und er kennt den Weg zurück. Der Engel Gottes, der kennt den Weg zurück. Und schmeißt mich raus. Jona wusste, ich kann nicht tiefer fallen als in die Hände Gottes. Ich bin ein Diener Gottes. Und bitte macht es. Und er wartet, dieser Fisch wartet schon. Weißt du, so ein Delfin, musst du gucken, der schwimmt immer mit. Der schwimmt immer mit. Gott sei Dank, dass es kein Hai war, der hat ihn gefressen. Und Gott verschaffte einen großen Fisch. Der schwimmt neben dir her. Die Herrlichkeit Gottes geht neben dir her und du weißt es nicht. Du weißt nicht die großen Pläne Gottes für dein Leben, was alles passiert. Gott, die Lösung schwimmt neben dir. Die Antwort schwimmt neben dir. Begreif es. Und er übernimmt dich. Und plötzlich nimmt dieser Delfin und bringt ihn raus in Joppe. Und jetzt geh weiter. Jetzt wird es den Weg finden. Weißt du, wenn das Problem am schlimmsten ist, die Not am größten, Schmerz am stärksten, weißt du, wenn nichts mehr hilft, wenn du am schwächsten bist, am elendsten und dergleichen, die Bedrängnisse dir über den Kopf wachsen und du nicht mehr weiter durchblickst und so weiter, dann ist einer neben dir her. Und nicht neben dir, der ist in dir. Und das ist das Große, nicht nur neben dir. Nicht nur neben dir. Und alles, was gerade um dich herum passiert, das registriert er alles ganz genau. Du musst ihn nur erwecken. Herr, siehst du nicht? Heute ist die ganze Welt in Aufruhr. Das Böse wird entfesselt. Der Teufel wird losgelassen. Aber der Herr sagt, alles ist mir untergeordnet. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Dieser Lotse hat die Kontrolle über dein und mein Leben. Er, welcher stärker ist als der, der in der Welt, der ist in euch. Wenn du nach Hause gehst, gehe nach Hause mit dem Bewusstsein, der Stärkere ist in mir. Der Größere ist in mir. Der Allmächtige ist in mir. Der ist stärker als der Krebs, stärker als irgendeine Supermacht, stärker als die Natur, als die Elemente. Der ist stärker. Dieser Jesus ist in seine Kinder, in seine Jünger. Ich bin mit euch alle Tage und in euch alle Tage. Er, der in Moses war, ist stärker als die ganze Masse von damals gewesen ist. Er, der in euch ist, ist stärker. Egal, was in der Welt passiert um dich herum, Gott ist stärker. Behalte es fest im Glauben. Er ist stärker beim Daniel. Er ist stärker als die Löwen, die in der Löwengrube sitzen. Er ist stärker als das Feuer, sogar 7-mal heißer bei diesen 3 Jünglingen. Der Herr ist stärker als das stärkste Feuer, als der bissigste Löwe. Der Herr ist stärker. Er ist in dir. Weißt du, und dann sitzen sich die Löwen. Die werden dich nicht angreifen, weil die wissen, der Stärkere ist in dir. Der Stärkere ist in dir. Und der veranlasst dich, die Werke zu tun, die er getan hat. Johannes 14, Vers 12 noch ganz schnell. Wer in mich, an mich glaubt, wird die Werke tun, die ich getan habe. Und die ich tat. Der wird auch das Gleiche tun. Nicht Tote aufwecken, sondern nein, der wird gegen die Stürme angehen können. Die Werke auch tun und sein Leben so zu Ende führen, dass er sagen kann, es ist vollbracht. Erlaube Jesus, dass er in dein Leben hineinkommt und in dein Leben sich auslebt. Lass Jesus immer stärker in dir werden. Stärker als die Depression und sag, oh, ich habe so Angst und ich habe so Furcht und ich bin so gespalten, ich bin schon schizophren und egal was, weiß was ich was, ich bin so verrückt. Aber dieser Jesus in mir ist stärker, der setzt sich durch. Bis im letzten Winkel, bis in der letzten Zelle, bis in den Zehenspitzen. Weißt du, Jesus ist stärker als alle deine ganzen blöden Gedanken, Beschwerden, deine Gesundheitsprobleme. Geh nach Hause und danke Gott, dass der Stärkere in dir ist. Sag immer wieder, Jesus, du bist der Größere. Halleluja. Jesus, du bist der Größere. Du bist stärker als, und jetzt nenn diese Dinge, als meine Sorgen, meine Probleme, meine Spannungen, meine Krisen, was auch immer ist. Gib Jesus die Ehre, du bist der Stärkere. Was nachher passiert, steht auf dem anderen Blatt. Der Herr wird für dich sorgen. Gib Jesus die Ehre und du bleibst auf der Seite des Siegers. Der Stärkere ist in euch. Amen. Lass uns aufstehen und lass uns einfach Gott preisen, Gott anbeten. Jesus, du bist stärker. Jesus, du bist größer. Oh Herr, ich sag dir, größer als unsere Gemeinde, größer als unsere Sorgen, größer als unser Kummer, größer als unsere Ängste, Bedenken, Fragen und was weiß ich alles. Herr, du bist viel, viel, viel größer. Alle Himmel können dich nicht fassen. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass wir uns nicht fürchten müssen in dieser Welt, egal was politisch, was ja religiös geschieht, was alles so noch alles auf unser Land zukommt. Wir wissen, du bist der Größere. Du bist der Herr. Und ohne dich, dein Wissen, ohne deine Bestimmung wird nicht einmal ein Haar von unserem Kopf fallen. Danke, Herr Jesus. Du hast sie alle gezählt. Du kennst unser Leben am besten. Lob und Dank. Jesus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Lob und Dank. Preis Gott. Amen.